Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Salut.
Guten Tag.
Was macht die Kunst?
Was macht die Kunst? Das ist eine große Frage, Alter. Das ist einfach so, was geht auf anders, ja?
Die großen Fragen des Universums. Mhm. Ja, aber hast du schon mal gehört, was macht die Kunst?
Ja,
oder?
Klar.
Dass man das sagt, ja. Umgangssprachlich.
Ja, eben. Finde das aber als Floskel
gefällt dir wieder
ähnlich nicht. Überflüssig wie geht's dir oder was geht oder so.
Was geht, sage ich ja auch oft. Und wie geht's dir, sage ich auch ab und zu.
Ja, was geht's?
Also eigentlich alle Floskeln, die von mir kommen, findest du scheiße.
So ein Quatsch. Nee, wie gesagt, was geht's, sage ich ja auch. Also man kann sich davon ja auch nicht freimachen. Das ist ja eh das Ding.
Und das kannst du richtig emotional rüberbringen. Das magst du doch, wenn man Sachen emotional rüberbringen kann. Wenn man sagt, was geht? Dann weißt du, okay, ist gute Laune.
Was macht die Kunst, könntest du doch.
Was macht die Kunst?
Nee. Nee, klingt nicht so, ne?
Nee. Ja. Ich komme ja gerade aus Österreich und Isas Nachwuchs hat so wichtige Begriffe jetzt mittlerweile gelernt, wie zum Beispiel Party. Mhm. Sowas, also
Sachen,
die man dann schon wissen sollte mit einem Jahr.
Ja. Und wurde schon ordentlich gefeiert?
War jeden Tag eigentlich Party, ja.
Ja,
schon. Definitiv.
Okay.
Aber es schläft ein bisschen länger, das Mäuschen.
Mhm.
Und gibt den Eltern ein bisschen mehr Freiraum, als ich vor einem halben Jahr beim Besuch noch hatte.
Na, das ist schön.
Wo man dann teilweise nach 2,5 Stunden gleich wieder betüdeln musste.
Mhm.
Jetzt schläft die Kleine schon so 5 Stunden durch. Das ist schon Luxus fast.
Ja, es ist schön, dass sich das beruhigt hat, oder? Das ist ein bisschen anstrengend auf Dauer.
Super. Ja, ich komme aus Wien und habe dann natürlich unsere Isa besucht. Und
warst du im Kino?
Nee, ich war nicht im Kino diesmal, weil Ottos Previews und seine Geschichte, da war eine Woche danach.
Ach.
Mh. Das hat also nicht gepasst, aber ich habe mich trotzdem mit Otto getroffen. In einem Café, wo Before Sunrise unter anderem gedreht worden ist. Das ist das Café, wo Celine und Jesse hieß er, glaube ich. Wo die dann draußen saßen in diesem Café und da haben wir auch drin gesessen.
Mhm.
Und haben da eine heiße Schokolade getrunken und Kuchen gegessen. Haben natürlich geguckt, wie es Auto geht und was da so Neues gibt.
Und?
Ja, alles beim Alten eigentlich. Es tanzt natürlich wieder auf vielen Hochzeiten, ist ja super aktiv, der Auto. Was ich nicht wusste, ist, dass der dann noch so eine Art Pub-Quiz macht, was so ein Popkultur-Pub-Quiz.
Also praktisch jetzt gar nicht mal nur Filme bezogen.
Nicht nur Filme, sondern es gibt auch so Modefragen und irgendwelche popkulturellen Geschichten, Musik und so. Und wo es dann darum geht, da fühlt er sich halt fit drin, um da jetzt einen Quiz zu moderieren und das durchzuführen. Und deswegen, aber auch da wieder sehr viele Filmfragen natürlich mit drin, aber ist auch immer stetig gewachsen, so diese Geschichte. Und ist mittlerweile auch recht etabliert da drüben.
Mhm.
Das fand sogar statt, als ich da war.
Aber bist nicht hin.
Nee, weil irgendwie alleine da zu sitzen mit diesem Popquiz und keine Ahnung, mich zu irgendeiner Gruppe dazu zu setzen und sagen, ey, yo.
Ey, hallo?
Ich bin da nicht gesellig
genug. Als Support bist du nicht gesellig genug. Ja.
Also Nora kam ja diesmal dazu zum ersten Mal. Die war ja noch nie in Wien gewesen. Und die kam einen Tag später. Sonst hätte ich die natürlich mitgenommen.
Mhm.
Das wäre natürlich cool gewesen. Hätte ich die im Gepäck gehabt, dann wäre ich hingegangen. Aber es war ein Tag vorher, wo ich noch alleine in Wien war. Stattdessen bin ich dann lieber in die Spielbank gegangen und habe dann beim Poker mein Glück versucht. Und jetzt halte ich fest.
Ja, yeah, things to do. When in Vienna.
Naja, denkst du um 0.30 Uhr in Vienna, wo kein Mensch mehr auf der Straße ist.
Echt? Geht da so auch unter der Woche gar nichts?
Da geht
nichts,
gar nichts, da ist nichts. Die gehen alle, denn die Straßen sind komplett leergefegt. Ist
eine Weltstadt, oder nicht? Also.
Ja, aber es ist alles ein bisschen, also du kannst ja auch alles ist irgendwie auch so fußläufig, habe ich ja schon mal erzählt. So, du kannst überall irgendwie hinlaufen. Und ja.
Gut, dann halt Spielbank, na gut.
Aber es ist was Spektakuläres passiert in der Spielbank. Ich habe einen Royal Flush gemacht.
Oh, krass.
Das ist so ziemlich die höchste mögliche Hand, die man da haben kann. Alle 33.000 Hände passiert das einmal, statistisch gesehen. Oder 0,003% ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man einen Royal Flush macht mit 2 Karten.
Mhm.
Und den hat er mir gedreht, der Dealer da auf dem River. Auf die letzte Karte. Habe ich auch nicht schlecht geguckt.
Hast du entsprechend abgeräumt?
Ja, was heißt entsprechend? Also, das ist schon ein bisschen traurig. Ich habe nicht mal einen, da gab es halt gar nichts, nicht mal einen feuchten Händedruck oder so. Und der Pott war so relativ überschaubar.
Mhm.
Da gibt es halt in Vegas, wenn du in Vegas zockst, gibt es halt für sowas gibt es halt Jackpots. Da hätte ich
wenn du einen Royal Flush hast.
Ja, wenn du einen Royal Flush irgendwo hast in einem Casino in Vegas, in einem angesehenen, kriegst du einfach mal so einen 120.000 Euro Jackpot ausbezahlt, was er sich da angesammelt hat im Laufe der Jahre.
Alter, was?
Und okay. Hier halt gar nichts. Also zur falschen Zeit, am falschen Ort den Royal Flush gekriegt, aber ist okay.
Ja, schade.
Trotzdem natürlich spektakulär.
Okay.
Ja, und jetzt wieder back in business.
Na dann.
As someone who only listens to the first half of sentences, nice.
Nice. Und wir nehmen heute am Karfreitag auf. Insofern hoffe ich doch, du hältst dich ans Gesetz und redest hier nicht über Filme, die am Karfreitag verpönt oder sogar verboten sind und nicht gescreent werden dürfen.
Also, oh, da habe ich ehrlich gesagt nicht drauf geachtet.
Na, sage mal. Na gut, viele davon hatten wir schon, ja. Harold and Maude ist auf der Liste, Ghostbusters ist auf der Liste, Top Gun ist auf der Liste, die hatten wir alle schon.
Warum kennst du diese Liste und was da draufsteht?
Ich habe mir da eine Menge gemerkt von. Aha. Sunshine Reggae auf Ibiza ist auf der Liste.
Wirklich?
Ja. Aber ein paar
Wie
Filme.
Wie viele Filme sind da drauf?
Da sind 700 Filme drauf. Ich
700?
Weiß nicht, alle. Hard Day's Night sogar ist drauf. Also so. Wahrscheinlich lauter Musik und Pilzköpfe, das geht gar nicht.
Ja, also ich habe zumindest mal bei einem meiner Filme die Vermutung, dass der da auch draufstehen könnte.
Okay.
Ja.
Das sind ja komischerweise auch so Kinderfilme bei. Also ich glaube so irgendwie Erich Kästner-Verfilmungen und so sind da auch dabei.
Ja.
Und
ja.
Wenn ich mich nicht täusche, 5 oder 6 Filme von Louis de Funès.
Was?
Ja.
Ja, der hat aber auch schlimme Sachen gemacht.
Ja, gut, Bud Spencer auch.
Ja gut, aber also jetzt, ich will gar nicht anfangen, mich da empathisch für irgendwelche Kirchenregelungen
Wir sind eh Berliner.
Zu zeigen. Also, ja. Drauf geschissen.
Alter. Ja, da gibt's hier diese Sperrstunden bei uns.
Na, so Tanzverbot und so haben sie ja schon zwischenzeitlich gemacht.
Aber nicht in Berlin.
Doch.
Hat keinen interessiert.
Ja, das ist dann wiederum was anderes.
Ach so, das gibt ja. Gut, dass es das gibt, mag sein, aber das hat hier niemand interessiert. In Potsdam haben sie es tatsächlich durchgesetzt, aber hier in Berlin scheißt der Hund drauf.
Ja.
Gut, ja, dann so. Bin ich mal gespannt, was du bringst. Frohe Ostern da draußen. Nachträglich.
Ja, eben, das ist ja nachträglich, ne? Sind ein bisschen Vorlauf unterwegs.
Und die Supporterschaft weiß es. Ich habe ein spektakuläres Unentschieden erlangt in der letzten Episode des Monats, in der 5.
Ja.
Und
auf jeden.
Insofern gehe ich jetzt motiviert in das neue Punkteraten rein in diesem Monat.
Yeah, well, that's just a surprising turn of events. Good for you.
Oder?
Voll.
Voll surprising.
So, wir haben einen.
Ich höre dir aufmerksam zu.
Wir haben einen Auftragsfilm und jeder hat 2 eigene Projekte, mit denen fangen wir an.
Genau.
Den Auftragsfilm gibt es zum Schluss. Und meine beiden Filme, die sind tatsächlich zumindest mal von sehr renommierten Regisseuren. Das ist vielleicht so das, was der Themenabend heute hergibt. Aber der erste Regisseur, zwar sehr renommiert, aber ich glaube, das ist ein Film, der nicht zu seinen Bekanntesten gehört. Mhm. Der Regisseur heißt Alfred Hitchcock.
Ein Hitchcocker damit gemacht.
69 Credits und das hier war sein 50. Film. Danach kamen noch 4 Filme und dann war es das. Aus dem Jahr 1966, Torn Curtain.
Oh, der fehlt mir auch noch.
Der zerrissene Vorhang. Ja. Ach, den kennst du auch nicht?
Nee, den kenne ich auch noch nicht. Cool.
Ja. Okay, Sekunde, ich muss hier mal eine Sache umstellen. Jetzt. Geschrieben hat das Brian Moore. Damit waren sie dann aber irgendwie, oder war Hitchcock nur so eingeschränkt, happy. Und dann hat er noch 2 Leute dazugeholt, die uncredited da noch ein bisschen was dran rumgeschrieben haben. Aber dank Reglements ist der Credit eben nur an Brian Moore gegangen. Mhm. Das ist hier sowieso so ein Modell, also einer der Hitchcock-Filme, mit denen er selber halt nie happy war. Im Gegenteil. Also das ist für ihn, er hat das selber als somit die schlechteste Dreherfahrung beschrieben.
Okay.
Er war mit dem Endergebnis so unzufrieden, dass er dieses Mal keinen Trailer gemacht hat, wo er selber auftaucht. Das war ja sonst so gang und gäbe, dass der Trailer gedreht hat, wo der selber zum Zuschauer spricht und dir erzählt, was du bei dem Film zu erwarten hast. Mhm. Hast du bestimmt auch schon mal gesehen auf irgendwelchen
King-Offs
oder so. Er hat zu Psycho hatten wir das doch auch.
Und der hat ja auch so eine Fernsehserie gehabt, wo es ja auch
regelmäßig ist. Ja, genau, wo er auch so Zeug präsentiert hat und so. Mhm. Und ja, und das war der erste Film, für den er keinen Trailer gedreht hat. Also beziehungsweise wo er nicht aufgetaucht ist im Trailer.
Okay.
Ja, das ist aber nicht das einzige Problem, was es mit dem Film gab. Also nicht nur, dass das währenddessen mit Schwierigkeiten verbunden war, dann eben auch in der Post gab es Riesenschwierigkeiten. Kann ich vielleicht mal damit anfangen, weil wir haben das ja schon öfter gehabt, dass bei Hitchcock-Filmen Bernard Herrmann die Musik geschrieben hat. Mhm. Der hatte hier auch die ursprüngliche Filmmusik geschrieben, aber Universal, die den Film gemacht haben, die hatten Probleme mit der Musik, die der gemacht hat. Und haben dann auf Hitchcock übelst Druck ausgeübt, den der selber halt auch wohl nicht so gut mit umgehen konnte, weil er hat das dann ziemlich ungefiltert oder laut ihm schon ein bisschen gefiltert, aber er hat das halt viel davon an Herman weitergegeben, weil die meinten, Studios meinten, wir brauchen da was sehr viel Dynamischeres. Die wollten ja ursprünglich Harry Mancini für den Score haben und Hitchcock wollte aber halt erfahrungsgemäß, weil es gut gelaufen ist, Bernard Herrmann haben. Na, und jetzt hat dann mit der Musik, die Herrmann geschrieben hatte, musste Hitchcock mit dem Feedback der Studios irgendwie auf Herrmann einwirken. Mhm. Und da, also allein in den Trier-Effekten gibt es da seitenlange Infos zu, so die verschiedensten Blickwinkel, was dann diesen Streit, den das zur Folge hatte, wie der abgelaufen ist. Kurz zusammengefasst, die haben sich tierischen Jahre bekommen, weil diese Notes, die Hitchcock dann Herrmann gegeben hat, wo er ihm wohl sehr detaillierte Vorgaben gegeben hat, wie er das umschreiben soll, umkomponieren soll, dann auch genauso, ich habe da so selbst, und manche von den Notes waren da auch aufgelistet, wo er dann geschrieben hat, von Minute so und so, die Szene, wo das passiert, in dem Moment, wo er das aufnimmt, muss die Musik einsetzen und endet mit dieser Aktion. Na, und das, was Herrmann dann da geliefert hat, das ging ein bisschen weg von dem, was Hitchcock gesagt hat. Und da hat er sich so respektlos behandelt gefühlt, hat halt Herrmann unterstellt, dass der vorsätzlich diese Anweisungen ignoriert hat, um sein Ding durchzuboxen. Das hatte einen Riesenbruch zur Folge. Und zwar auch so, dass Herrmann nachher selber zu Hitchcock gegangen ist und der ihn einfach nicht empfangen hat.
Krass.
Gesagt hat, ich will mit dem nichts mehr zu tun haben. So, und damit war das Thema durch und die haben nie wieder zusammengearbeitet. Ja, aber eben, das ist nur eins der Probleme, weil beim Dreh gab es eben auch eine Menge Stress. Und das hat viel damit zu tun, dass Hitchcock gerne andere Schauspieler in den Hauptrollen gehabt hätte. Und das ist jetzt hier, war halt eine sehr große Produktion. Also auch wenn das Budget nicht danach aussieht, aber es war halt sehr, da war ein bisschen Druck drauf, weil die beiden Hauptrollen werden hier gespielt von Paul Newman und Julie Andrews. Und die waren halt beide zu dem Zeitpunkt so auf dem Zenit ihres Schaffens. Nicht jetzt qualitativ, sondern finanziell gesehen. Die haben richtig Asche gekostet. Der Film hat 6 Millionen gekostet. Julie Andrews und Paul Newman zusammen eine Gage von 1,5 Millionen. Digga, wenn ein Viertel des Budgets schon für die beiden Hauptrollen drauf geht, also klar war Hitchcock da schon pissed. Weil er hätte lieber wie hieß sie? Warte, ich hab's ja aufgeschrieben. Eva Van Zandt?
Eva Van Zandt, ja.
Ja, genau. Ich glaube, wo habe ich denn das aufgeschrieben? Ich hatte doch. Ah ja, genau. Ja, er hätte halt gerne Eva Marie Zandt gehabt, weil mit der hat er ja schon, ich glaube, North by Northwest war's, gedreht. Und dann für ihn hätte er eben gerne Cary Grant oder Anthony Perkins gehabt, tatsächlich. Psycho lässt grüßen. All diese Leute wären halt sehr viel günstiger gewesen als Paul Newman und Julie Andrews. Und die mussten es dann aber laut Studio sein. Und ausgerechnet hatten die beiden dann auch noch ein Riesenproblem mit dem Drehbuch, sind dann, weil sie halt auch beide noch nie mit Hitchcock gedreht haben, ganz naiv hingegangen und halt können wir da was ändern, können wir an den Dialogen arbeiten, ich verstehe die Motivation meiner Rolle nicht, dies und das zu tun. Ja. Und Hitchcock dann natürlich in seiner unverblümten Art, your paycheck's your motivation. Was willst du von mir? Ne, weil der hat das ja, das lesen wir ja immer wieder, dass wenn es Fragen zum Inhalt gab oder so, der hat da komplett auf den Autor vertraut. Der wollte sich, hat sich ja nicht dafür interessiert. Hat dann eben auch als Feedback lediglich gesagt, sagt, was ihr wollt. So, ist mir völlig egal. Und dann haben Newman und Andrews selber halt versucht, die Dialoge so ein bisschen umzudingsen. Beziehungsweise, wie vorhin gesagt, sind dann eben uncredited noch Autoren dazugekommen und das war halt hier und da immer wohl wieder mit Problemen versehen, das ganze Ding. Vor allem, weil sich Newman da halt nicht gehört gefühlt hat. Ne? Also, weil der als Method-Actor hat dann versucht, da irgendwie seine Figur irgendwie zu grounden, wie es so schön heißt, und hat das halt null hinbekommen. Und ich bilde mir ein, man sieht auch, dass Hitchcock nicht happy war mit den beiden und das wirkt alles für Hitchcock-Verhältnisse einigermaßen lieblos, aber auch das kann ich vorweg schicken. Basic Hitchcock ist halt immer noch besser als die meisten anderen. Das ist schon krass.
Glaube ich gern.
So, der zerrissene Vorhang. Der Titel lässt schon so ein bisschen vermuten, worum es hier geht. Weil der titelgebende Vorhang ist der eiserne Vorhang. Mhm. Es geht um zwei Atomphysiker. Das sind nämlich jetzt unsere Hauptrollen. Professor Michael Armstrong und Dr. Sarah Sherman. Das sind Paul Newman und Julie Andrews. Sie ist nicht nur seine Assistentin, trotz Doktortitel, sondern auch noch seine Verlobte.
Passt ja gut, weil Mary Poppins ist übrigens auch auf der Karfreitagsliste.
Wirklich?
Ja. Fuck, der darf auch nicht gezeigt werden.
Okay. Naja, und die werden jetzt als Vertreter vom US Interspace Committee, werden die nach Kopenhagen geschickt, weil da gibt es einen wissenschaftlichen Kongress, an dem teilnehmen sollen. Und durch sie erfahren wir gleich zu Beginn, dass er wohl versucht hat, das so zu deichseln, dass sie nicht mitkommt. Also er hat, weil sie immer wieder sagt, ich weiß, du hattest keine Lust, dass ich mitkomme und so. Und wir erfahren dann auch relativ schnell, warum. Weil in Kopenhagen auf diesem Kongress angekommen, sagt er ihr dann gleich nach dem ersten Tag, du, ich muss noch mal einen Tag nach Stockholm. Bleib mal hier, ich mach das kurz, kein Problem. Jetzt ist sie aber eben dadurch, dass es wohl im Vorfeld schon so ein bisschen die Spannung gab, dass nicht klar ist, warum er sie da nicht dabei haben will, kommt die Aktion jetzt natürlich erst recht komisch an und löst Zweifel in ihr aus und denkt sich im Moment mal so, irgendwas ist da nicht koscher. Warum? Weil sie sofort, ja okay, easy, fahren wir nach Stockholm. Also nee, bleib mal hier, willst nicht gleich wieder nach Hause fahren, weil das ist ja alles voll lame für dich und so und ich brauch dich eigentlich auch nicht und so. Mhm. Und die sind aber verlobt und sie fängt dann natürlich auch an, diese Liebe so ein bisschen in Frage zu stellen, ne? Weil er sich halt wirklich ätzend verhält. Also dieser ganze Trip, der gibt dir hier schon permanent das Gefühl, so, warum bist du mitgekommen? Ja, jetzt will er diesen vermeintlichen Trip nach Stockholm antreten, weil der geht nicht nach Stockholm, sondern nach Ost-Berlin. Und sie folgt ihm eben, hat dann da auch ein paar Leute, sie werden ja auf diesem Kongress in Empfang genommen von einem deutschen Herrn. Professor Karl Manfred wird von Günter Strack gespielt. Alter, ich bin mal kurz vom Glauben abgefallen, dass Günter Strack in einem Hitchcock-Film mitspielt. Aber eine relativ große Rolle, weil wie gesagt, er ist der Typ, der sie da in Empfang nimmt. Mhm. Und relativ schnell auch erfahren wir, der Herr ist von der Stasi oder zumindest da mal involviert. Sowieso wie eigentlich fast alle Deutschen, die hier zum Einsatz kommen. Und das ist aber das Schöne, die wichtigen deutschen Rollen werden von Deutschen gespielt.
Also, sehr vorbildlich.
Total. Es fällt dann halt sehr auf, wenn dann eben irgendwie so
ein Hiwi oder so.
Henchman 3 reinkommt oder Stasi-Offizier Nummer 3 und dann halt einen Halbsatz auf Deutsch sagen muss und du hörst sofort, okay, das war halt der amerikanische Komparse. Mhm. Das fällt dann schon ins Gewicht, aber ja, auch nur aus deutscher Sicht wahrscheinlich. So, und jetzt hat er also nur vorgegeben, nach Stockholm zu reisen, um unentdeckt nach Ost-Berlin zu kommen, weil Professor Newman möchte überlaufen. Er möchte also für die andere Seite arbeiten. Das
rübermachen,
wie man das schon gesagt hat. Aber ja, rübermachen kennen wir erfahrungsgemäß eher in die andere Richtung.
Stimmt, ja.
Jetzt will er aber hier nach Ost-Berlin. Es geht darum, dass das Projekt, woran er zuvor in den USA gearbeitet hat, dass da das Geld gekappt wurde und das Projekt damit gestorben ist. Mhm. Und das, er arbeitete aber an so einer Abwehr, an so einem Abwehrmechanismus für Atombomben und wollte halt damit Atomkriege entschärfen, beziehungsweise diese konstante Bedrohung von Atomwaffen auflösen, indem der halt diese Technik kreiert, was er da oder da an der weiterarbeitet. Und das wurde aber irgendwann eingestellt von den USA und natürlich ist eben hier dieses kalte Kriegsthema und eben aufkommende Atommächte und so, spielt da stark mit rein, weil er sagt, meine Ideologie, dieses Ding zu erreichen, ist mir wichtiger als irgendein Patriotismus. Mhm. Weil als seine Verlobte Sarah das mitbekommt, dass er überlaufen möchte, ist sie natürlich erstmal komplett perplex und sagt so, wie, was, so mein amerikanischer Verlobter will jetzt plötzlich irgendwie für die fucking Kommunisten arbeiten oder was? So, weißt du, kommen natürlich, was so die Mentalität angeht, da auch sehr ans Zweifeln. Und das ist dann eine ganze Weile Thema. Jetzt weiß ich nicht, wie weit ich erzählen soll, weil also auf jeden Fall, dass sie diesen Trip nach Ost-Berlin machen. Und da ist dann diese Stasi, die am Anfang nur so leicht eingestreut war, die ist dann natürlich plötzlich ein Riesenthema. So, und jetzt stellt also Sarah die Loyalität oder die Vaterlandsliebe von Michael in Frage. Und parallel dazu wird der Druck durch die Stasi größer. Und es gibt dann noch eine weitere Wendung, sage ich jetzt mal vorsichtig, die ich jetzt, glaube ich, nicht erzähle, weil ich glaube, das ist ein bisschen der Clou, was so mit den Film ausmacht. Ja, ich glaube, ich belasse es mal hierbei. Also die sind dann irgendwann hinterm Eisernen Vorhang und dann geht's drum, wie verfährt man jetzt weiter? Kann er dieses Projekt weiterverfolgen? Gibt es da noch eine andere Agenda? Wer spielt da noch mit rein? Und so weiter.
Schon ein Polit-Thriller offensichtlich.
Ja, das Polit würde ich jetzt mal in Klammern setzen, weil auch wenn er sich des Themas bedient, geht der da nicht tief drauf ein.
Okay.
Also wie auch. Ich glaube, das Hitchcock hat jetzt da noch nie irgendwie so ein Spotlight gemacht oder also. Weiß ich nicht. Zumindest habe ich noch keinen in die Richtung gesehen und auch der Film ist mehr Thriller, also es geht dann schon eher auch um die Bedrohung und irgendwann müssen Leute auch vor etwas fliehen und der Druck, der da immer größer wird und so, das ist eher das relativ klassisch, eben sehr basic Hitchcock, finde ich. Und dementsprechend unaufregend ist der Film, ist echt krass. Ja, neben Günter Strack haben wir noch Hans-Jörg Felmy, Ludwig Donat und Wolfgang Kieling. Auf jeden Fall Leute, die man aus der Zeit auch kennen könnte aus Deutschland.
Wolfgang Kieling aus Didi und die Rache der Enterbten.
Daher kennst du ihn?
Ja, da ist natürlich ein großer deutscher Schauspieler, aber ein Film, der in meiner Straße gedreht worden ist, da kenne ich natürlich den kompletten Cast.
Hey, den müssen wir echt mal gucken, Alter. Also den trägt uns doch bestimmt auch mal jemand auf, weil den habe ich früher geliebt.
Ja, ja, ich auch.
Didi und die Rache der Enterbten fand ich richtig geil.
Der war super, ja.
Ja, und jetzt ist für mich hier ein Riesenproblem, unabhängig davon, dass das eben alles relativ unspektakulär ist. Die Chemie zwischen Paul Newman und Julie Andrews ist quasi nicht vorhanden.
Ach so.
Vielleicht ist es halt auch ungeschickt, dadurch, dass die irgendwie jetzt von Grund auf scheinbar keine große Chemie miteinander haben, tut sich der Film natürlich auch keinen Gefallen damit, dass wir in das Verhältnis zwischen den beiden einsteigen in einem Film, wo er sich schon ziemlich anti verhält. Weißt du, weil ich ja meinte, er scheint ihr signalisiert zu haben, dass er sie nicht dabei haben will und dementsprechend verhält er sich dann auch während des Trips und damit steigt der Film aber ein. Das heißt, wir sehen diese harmonische Seite, die sehen wir fast nie.
Ja, verstehe.
Und das mit der fehlenden Chemie ist halt ein bisschen unglücklich, finde ich. Ja. Und deswegen bilde ich mir ein, sieht man, dass Hitchcock lieber andere Leute gehabt hätte, aber das ist eben trotzdem alles noch jammern auf relativ hohem Niveau, finde ich, weil das ist eben trotzdem ein Hitchcock-Film, der irgendwie dementsprechend aussieht und auf jeden Fall auch spannende Momente bringt. Manche Figuren wirklich cool inszeniert, andere dann eben eher so ein bisschen platt. Aber irgendwie fand ich das cool, dass hier so aus Berlin auch so eine große Rolle spielt.
Mit deutscher Beteiligung und so.
Deutsche Beteiligung, die auch alle eben, wenn sie Deutsch sprechen, ist das Deutsch. Und insofern habe ich den ganz gerne geguckt, aber es ist halt wirklich für Hitchcock-Verhältnisse nicht doll. Das muss man schon echt dazu sagen. Also der ist, glaube ich, schon zu Recht auch eher so einer der Unbekannteren.
Ja, da gibt es noch eine andere Liga, glaube ich.
Ja, ja, auf jeden
von dem
Fall.
Von dem man noch nie was gehört hat. Cyrus the Fong ist ja schon
ein Name. Es ist ja absurd, ne? Das ist die prominenteste Besetzung, die er je hatte in seinen Filmen. Aber bei weitem nicht sein bekanntester Film. Und das zeigt halt einmal mehr, dass die Art, wie Hitchcock Filme inszeniert, so krass auf Wirkung gehen, dass es wichtiger wäre, dass da die Leute mitspielen, auf die er Bock hat, als dass das irgendwie große Schauspieler oder große Stars sind.
Das blieb, glaube ich, auch bei dieser einmaligen Zusammenarbeit.
Ja, der hat danach ja auch gesagt, nie wieder. So, der hat auch alles abgelehnt, was dann danach in so einer Größenordnung gegangen ist und hat dann danach auch nur noch Leute besetzt, die er wirklich haben wollte. Und ich meine, wie gesagt, es sind ja nur noch 4 Filme geworden danach. Aber ja, das war für ihn ein einschneidendes Erlebnis. Dahingehend. So, jetzt kann ich noch erzählen, dass der dann doch über 13 Millionen eingespielt hat, allein in den USA. Ist halt eben ein Hitchcock-Film mit entsprechender Besetzung. Da hatten die Leute offensichtlich Bock drauf. Und es ist auch den, also diesen Druck hatte Hitchcock auch nur, weil, boah, war Marnie davor? Also den Film, den er direkt davor gemacht hat, das war wohl finanziell ein ziemlicher Flop. Mhm. Und dementsprechend groß war der Druck von den Studios, dass jetzt halt hier eben was gemacht wird, wo die einigermaßen kalkulieren können, dass die Kohle wieder reinkommt.
Der fehlt mir auch noch.
Den kenne ich auch noch nicht. Mhm.
Ja, auch der zerrissene Vorhang wäre früher oder später von mir gekommen, weil ich habe ja diese fancy Hitchcock-Box mit den Filmrollen, da ist der auch drin.
Hätte ich dir jetzt hier Bescheid sagen sollen, wenn ich
nicht. Nee, Quatsch, okay. Alles gut.
Ja, aber ich will dir da natürlich ungern was vorwegnehmen, aber ich glaube, wir haben da eh ähnliche Lücken, was Hitchcock angeht.
Ja, tatsächlich.
Ja, Topaz, hast du ihn gesehen?
Nee, der fehlt mir auch noch.
Witzig, siehst du, mir fehlt der auch.
Ist ja lustig.
Ja. Naja, aber dann, also werde ich zumindest mal bei Hitchcock, vielleicht gerade bei den Filmen, dann doch irgendwie Bescheid sagen, bevor ich die irgendwann bringe.
Aber das ist halt so, also ich gucke halt ab und zu einen Film und rezensiere den dann aus dieser Hitchcock-Box und so, aber das ist jetzt nicht so eine Tarantino-Geschichte, die ich jetzt chronologisch durchgehe, wo ich wirklich jeden Film jetzt seziere. Insofern ist das fein, dass du da mal
ja
von der Riege bringst, ist cool für mich.
Aber ich finde halt gerade so fürs Drumherum ist diese Chronologie ja schon recht interessant.
Ja, ja,
also jetzt gerade beim Schaffen von Hitchcock, ne, wenn du so siehst, wie er eben sonst Filme gemacht hat und jetzt hat er hier großen Druck von einem Studio, was stimmt, sonst weniger Thema war, erst recht, weil die Filme ja auch oft eben kleine Budgets hatten. Schon interessant.
Aber naja, natürlich ist es einerseits interessant, aber auf der anderen Seite, wenn ich das so chronologisch angehe, weißt du, ich hätte dann nach 3, 4 70er-Jahres-Spielbergs, hätte ich dann schon Bock, irgendwie neueren Spielberg zu gucken.
Ja.
Und so geht es mir auch mit Hitchcock und anderen großen Filmregisseuren. Also es sind dann... Da verzichte ich dann auf die interessantes Hintergrundwissen und die Entwicklung zu sehen, sondern gehe dann eher nach Spaß, dass ich sage, ach komm, ich springe dann ein bisschen so in die neuere Filmgeschichte rein.
Zumal bei den meisten Regisseuren sind wir jetzt nicht komplett jungfräulich und können direkt bei Null anfangen, sondern hast ja meistens dann schon mal einen Film gesehen, der halt aus einer späteren Zeit stammt oder so.
Das stimmt, ja. Aber es ist natürlich, also wenn du es jetzt wirklich chronologisch angehst, so eine Filmografie, ist natürlich super interessant zu gucken, wie sich der Regisseur entwickelt oder wann er anfängt rumzuexperimentieren und ein anderes Genre reinzuschauen.
Und auch wie das angefangen hat und was es dann für einen Verlauf genommen hat. Ich finde das super spannend. Eben deswegen, ich gucke mir ja gerne so das Schaffen auch insgesamt an. Mhm. Finde das super spannend zu sehen, was da für eine Entwicklung drin ist. Deswegen, mein nächstes Projekt ist das der Debütfilm des Regisseurs.
Okay.
Ja. Aber jetzt erstmal nochmal zu Torn Curtain. Da kann ich eigentlich noch Zahlen vorlesen. Ansonsten habe ich nichts mehr.
Dann mach das mal.
Aber eben, also für den 50. Film, auch wenn das natürlich Quatsch ist, der Hitchcock wird sich ja nicht hingestellt haben und gesagt, so, jetzt mein 50. Das muss ein besonderer werden. Mhm. Aber so in der Retrospektive halt irgendwie witzig, dass der so.
Dann bist du ja auch ein großer Fan von Paul Newman. Findest du jetzt nicht, dass der hier großer Vorstach?
Nee. Der, also im Gegenteil, gab sogar Momente, wo ich dachte, ey, ich soll dem hier einen Professor abkaufen. Also auch.
Fremdkörper.
Ja, also irgendwie so. Gibt wenig Momente, wo er jetzt quasi so diese Skills unter Beweis stellen kann. Ne? Also hat dann einen Dialog mit einem anderen Professor, wo sie dann anfangen, Gleichungen an eine Tafel zu schreiben. Mhm. Das wäre so ein Moment, aber da schwingt dann auch wieder eine andere Agenda mit. Deswegen, also ja, es ist alles in der Kombination halt irgendwie echt unglücklich gelaufen. Mhm. Aber eben, trotzdem noch ein Hitchcock-Film. So, Punkte sehen folgendermaßen aus. 6,6 gibt's auf IMDb, der Metascore ist bei 55 und Letterboxd 3,2. Das ist also alles auch entsprechend verhalten.
Ich hoffe mal, dass das noch für eine 7 gereicht hat.
Nee, 6.
Eine 6?
Ja.
Nee, 6.
Ich war gerade überrascht, dass du das bei 7.
Ja, du hast ihm ja doch schon einiges Positives abgewinnen können, auch wenn jetzt der Tenor.
Naja, aber das Positive beschränkt sich halt so krass.
Noch ein Hitchcock, so,
aber das meine ich. Und darauf beschränkt sich's aber halt fast. Dass du halt siehst, okay, das trägt irgendwie die Handschrift von Hitchcock. Aber so die Story und was gerade die beiden Hauptrollen daraus machen. Also ist ja auch witzig, weil Julie Andrews selber gesagt hat, den Film habe ich nur gemacht, damit ich mal mit Hitchcock gearbeitet habe. Weil die Figur, die sieht sich selber hier halt als bessere Statistin, weil die mal so gar nichts spielen muss. Und, ja, Also in beiden Fällen ist es hier auf keinen Fall das Größte, was sie je gemacht haben. Man haben ja auch davor und danach keiner mit Hitchcock wieder gearbeitet, deswegen ist es schon spannend. Ey. Ist für alle Beteiligten so ein bisschen ein Ausflug in andere Gefilden und dann haben sie festgestellt, okay, vielleicht hat es seinen Grund, dass das bisher noch nicht so stattgefunden hat, lassen wir lieber.
Kurz mal den Zeh reingedippt und gesagt, ja, nee, ist nichts für mich.
Lieber nicht.
Ja.
Ja, 6 Punkte. Also mit 6,5 wäre ich vielleicht auch noch d'accord. Weiß nicht, 7, nee.
Bist zu hoch.
Ja.
Okay. Ich weiß nicht, ob ein Hitchcock-Film von mir je unter 7 Punkte gekriegt hat.
Ey, aber wir hatten doch hier... Ja, siehst du, das wäre jetzt wieder praktisch, wenn wir unsere Liste auch nach Regisseuren sortieren könnten. Weil wir hatten ja schon ein paar Hitchcock-Filme.
Wir hatten ein paar, ja.
Und natürlich auch welche, die halt richtig, richtig gut sind.
Mhm. Ich weiß, dass ich zum Beispiel über den Dächern von Nizza finde ich ein bisschen überbewertet. Mit Grace Kelly, also so stylisch wie der ist, ist für mich nicht so einer der großen Hitchcock-Filme. Irgendwie fand ich den so ein bisschen lame.
Mhm.
Und dann gibt es auch andere Filme wie Sabotage zum Beispiel, den wenig Leute kennen, den ich schon wieder stark finde. Also, das ist ein absolutes Frühwerk. Ich glaube, es waren sogar noch 40er. Also ich bin auch sehr eigen in seiner Filmografie unterwegs. Aber wenn wir jetzt...
Ja, man kann auch bei ihm gar nicht so sagen, aus der Phase ist irgendwie alles gut.
Ja.
Ja.
Aber wenn wir jetzt so von großen Lücken in unserem Podcast reden, so Filmen, die man auf jeden Fall gesehen haben muss, dann sage ich mal, The Birds war auch noch nicht. Also.
Ja, aber den hast du gesehen.
Den habe ich irgendwann mal gesehen.
Okay, gut.
Das ist auch schon Ewigkeiten her. Das war, glaube ich, noch im letzten Jahrhundert.
Mhm.
Okay.
Ja, aber du hast ja Rope gebracht. Der fehlt mir zum Beispiel auch noch.
Ja, den musst du gucken. Der ist auch filmhistorisch definitiv sehr interessant.
Ja. Ja, und Rebecca noch, ne? Ah, es gibt schon
Rebecca fehlt mir auch. Ne. Okay. So, kommen wir zu was ganz anderem.
Mhm.
Wir scheuen uns ja beide nicht in diesem Podcast auch mal uns Filme anzugucken, die nicht leicht wegzugucken sind. Also das Gegenteil von Easy Watches. Und einen aus der Riege habe ich mir jetzt mal zu Gemüte geführt. Vom Regisseur von Spring Breakers und Beach Bum.
Oh.
Harmony Korine's Debütfilm. Gummo heißt der Film. Ist aus dem Jahr 1997 und Harmony Korine kennen wir natürlich, weil das der Drehbuchautor von Kids ist. Und der hat diesen Film im Jahr 97 inszeniert und hat ja danach noch oft Regie geführt.
Digga, jetzt muss ich mal kurz fragen, habe ich den bei den Filmfressen gebracht oder warum sprichst du jetzt hier über den Film? Ich habe den nicht bei uns gebracht?
Nicht, dass ich wüsste, nee. Der ist zumindest nicht in der Tabelle.
Huh.
Ich habe das gecheckt.
Okay.
Du hast Gummo gesehen.
Ja, Digga, das ist, ich erinnere mich sogar, dass ich den geguckt habe, weil der bei Belly geguckt wird. Und ich dann wissen wollte, was das für ein abgefahrener Film ist.
Ah, ich glaube, du hast wirklich bei den Filmfressen darüber geredet.
Habe ich den bei den Filmfressen gebracht?
Du hast den da.
Ich weiß, dass ich drüber gesprochen habe. Es ist aber wieder so ein Phänomen, dass ich nicht weiß, wo.
Jetzt klingelt's. Das waren, glaube ich, nicht bei uns.
Nee, ne?
Okay, wie lustig.
Mhm.
Das habe ich natürlich nicht mehr auf dem Schirm.
Naja, ich habe den gesehen.
Cool.
Ja, das ist ein abgefahrener Film.
Mhm. Kannst du mitreden?
Also, nö, eigentlich nicht mehr, weil ich mich gerade selber auch frage, wie es unterm Strich bei mir ankam.
Das wäre ja mal interessant zu wissen. Da werde ich jetzt mal natürlich recherchieren, ob das bei den Filmfressen war, werde da nochmal reinhören. Aber ich hatte so ein bisschen im Hinterkopf, dass du über eine bestimmte Szene in diesem Film geredet hast.
Nee, die bestimmte Szene war in Belly. Und da gucken die eben Gummo.
Gucken die diese Badewannenszene?
Nee. Boah, ich glaube, die gucken das Ding mit der Katze.
Ach so, okay. Weil in irgendeinem Podcast haben sie über diese Badewannenszene geredet. Oder ich bilde mir ein, dass ich das irgendwo schon mal aufgeschnappt habe.
Mhm.
Wo der Junge in der Badewanne sitzt und Spaghetti löffelt und so.
Mhm.
Dann dieser Schokoriegel in das dreckige Badewanne.
Hey, das ist wieder diese so Sorte abartig. Film, wo du die ganze Zeit das Gefühl hast, es stinkt.
Ja, auf jeden Fall. Du möchtest duschen danach. Also, wenn man hier irgendwas als Hauptcharakter bezeichnen kann in diesem Film, dann, der sehr, 1,3 Millionen übrigens sehr günstig budgetiert ist, dann ist das der Schauplatz. Denn der Schauplatz dieses Films ist Xenia, Ohio. Und Xenia ist eine Kleinstadt, die geplagt worden ist von einem Tornado, der da durchgefegt ist. Und der Film steigt auch direkt damit ein, dass es gibt wirklich eine Stadt in Ohio, wo ein Tornado durchgefegt ist. In den 70ern war das.
Wahrscheinlich nicht nur eine.
Nee, und da wurde auch berichtet darüber, dass du einzelne Körperteile irgendwo am Baum hängen hast und Leute irgendwie ein Bein im Garten gefunden haben und so eine Geschichte nach dem Tornado. Also so eine Geschichte. Ja. Und der Film hat eigentlich keine Story an sich, sondern das ist eine Ansammlung von Menschen, die man als White Trash bezeichnen würde. Also wir sehen hier Pädophile, wir sehen Jugendliche, die Katzen quälen und töten, wir sehen Kinder, die Metal hören und dann Klebstoff schnüffeln, die dann wiederum...
Da sind sie, die Metalheads mit dem Klebstoff.
Ja, da sind sie.
Die quälen Katzen.
So sieht's aus.
Mhm.
Und verkaufen dann irgendwelche geklauten Sachen, die irgendwo aufschnappen an irgendwelche Ladenbesitzer, um dann noch mehr Klebstoff zu kaufen mit dem Geld, was sie dann bekommen. Drogensüchtige, wir sehen Freaks, wir sehen so einen Skater, der so einen Hasenkopfbedeckung, der mit so einer Hasenkopfbedeckung,
Bunnyboy, ja,
Bunnyboy, so, ne? Genau, der damit rumstreunert und dann so von so einer Autobahnbrücke halt auf Autos runterpinkelt. Wir sehen einen Typen, der irgendwie seine geistig behinderte Frau oder Schwester prostituiert. Mhm. Bin mir jetzt nicht sicher. Und dann die Jungs da ins Zimmer schickt, die dann mit ihr vögeln können. Obwohl du merkst, okay, die ist auch nicht mehr so richtig bei 100% geistiger Verfassung.
Ja. Da wüsste ich gar nicht, ob nicht mehr zutrifft oder ob das nicht einfach schon immer so war.
Ja. Menschen mit Lernschwierigkeit, das ist jetzt, wie ich gelernt habe.
Aha.
So nennt man das. Ja, also alles, was Sie sehen, ist wirklich so komplett menschlicher Abschaum im Hamsterrad, aus dem es für niemanden dort ein Entkommen gibt. Und das beleuchtet der Film. Und er packt den Zuschauer in so eine voyeuristische Position. Das ist schon fast wie so eine Tierdoku, die wir beobachten. Nur, dass wir keine Tiere vor uns sehen, sondern wirklich Menschen. Und du hast aber auch keine Handlung per se oder eine Story, die wir jetzt in diesem Film irgendwie entdecken. T-Shirts scheinen hier den sämtlichen Protagonisten auch irgendwie fremd zu sein. Also das heißt, ich glaube, 80% aller Leute hier rennen ohne irgendwelchen, rennen mit nacktem Oberkörper durch die Gegend. Das ist da auch gang und gäbe. Mhm. Die sehen halt alle schon aus, als hätte die Schwester mit dem Cousin irgendwie ein Kind gezeugt. Mhm. Und das hat unter anderem zu tun, dass Harmony Korine sich tatsächlich selbst irgendwie viele von den Mitwirkenden in irgendwelchen Kleinstädten in Ohio auf Bowlingbahnen gesucht hat, auf den Straßen angequatscht hat, in Fastfood-Läden angequatscht hat. Der ist dort, wenn er mit seinem Kamerateam an irgendwelche Leute angetreten ist, wurde der oft irgendwie weggejagt von Leuten mit Schrotflinten, die da bedroht haben, weil die dachten, okay, hier sind irgendwelche Pädophilen unterwegs mit Kamera, die hier unsere Jungs hier wegschnappen wollen. Also die hatten große Probleme, diesen Film auf die Beine zu stellen. Aus heutiger Sicht, der größte Name im Cast ist wahrscheinlich Chloe Sevigny, die auch die...
Sevigny? Heißt sie Chloe Sevigny? Sevigny?
Sag niemals Sevigny.
Sevigna. Ja.
Ja. Chloe Sevigny? Wie wird es dann ausgesprochen?
Sevigny.
Sevigny. Sevigny, ja? So wie Tom Sevigny.
Du darfst auch gerne Sevigny sagen, aber.
Na gut, Chloe Sevigny.
Oder so.
Jedenfalls war die auch die Kostümdesignerin im Film, fand ich schon ganz interessant.
Ja.
Und dann sehen wir noch ein bekanntes Gesicht: Linda Mance. Das kleine Mädchen aus Out of the Blue, die ich hier schon hatte, die spielt hier die Mutter von einem der beiden Jungs, die mit ihren BMX-Rädern unterwegs sind und dann Katzen in Fässern ertränken.
In The Game hattest du die auch.
In Häuser einbrechen. Ja. Richtig, bei The Game spielt sie die Mitbewohnerin, korrekt. Aber hat ja eine sehr überschaubare Filmografie, bevor sie dann recht jung gestorben ist. Und deswegen dachte ich so, ach, guck mal hier. Aber wirklich, ich glaube, 14 Jahre nach Out of the Blue sieht die hier schon stark verändert aus. Sie sieht wirklich aus wie eine Familienmutti halt. So in die Breite gegangen, weißt du. Sieht halt älter aus. Und da war sie halt wirklich dieses kleine Mädchen. So.
Also wie du schon gesagt hast, selbst Chloe Sevigny wirkt hier ja nicht wie eine Schauspielerin, sondern es hat alles halt diesen, dadurch, dass das so abgefuckte Leute sind, kriegt das irgendwie so einen dokumentarischen Touch.
Total, ja. Das hat einen total dokumentarischen Touch. Und dadurch, dass es auch keine Story ist, sondern mehr so Anekdoten aus den Leben von diesen Stadtbewohnern, kannst du hier auch nicht wirklich eine Story entdecken. Deswegen war das für mich gar nicht so leicht zu bewerten, weil das ist wie so ein Autounfall. Du kannst irgendwie nicht weggucken, weißt du, du guckst dir das Ganze irgendwie fasziniert an, bist aber gleichzeitig total abgestoßen und angeekelt, weil du hast hier keinen Sympathieträger in dieser ganzen Story, sondern die sind alle haben irgendwie Dreck am Stecken und machen irgendwie Scheiße und versuchen den Tag irgendwie rumzukriegen.
Aber hast du gesehen, wer DOP war?
Nee.
Das finde ich nämlich eigentlich krass. Also Jean-Yves Escoffier, der hat Good Will Hunting und The Crow und sowas gemacht. Der hat richtig krasse Einträge in seiner Vita.
Der war der Kameramann von Gammo.
2003 schon gestorben, okay. Aber in der kurzen Zeit, 15 Minutes, ist auch sowas, das Hurt von Johnny Cash, das Johnny Cash Video.
Oh krass, okay.
Ist ja auch bildsprachlich ein ziemlich geiles Ding. Die Liebenden von Point Neuf ist auch von ihm. Also der hat krasse Filme gemacht, Alter.
Abgefahren, nee, das
der war hier DOP. Ja, ich habe gerade mal meine Aufschriften dazu aufgemacht und festgestellt, ich mochte den Film.
Hast du noch parat? Du mochtest
den. 7 Punkte von mir.
7 Punkte? Okay, abgefahren.
Ja, irgendwie hat mich das fasziniert, weiß ich noch. Aber du klingst ja nicht so wirklich begeistert und meintest ja jetzt auch schon, hattest so Schwierigkeiten, den überhaupt zu bewerten.
Nee, ich hatte Schwierigkeiten, den zu bewerten, weil der keine Story hat.
Ja.
Und wusste nicht, wie ich das bewerten soll. Aber ich bin durch die nicht mal 90 Minuten bin ich natürlich gut durchgekommen, weil hier ständig irgendwas passiert. Weil du denkst so, aber es ist, wie gesagt, das ist der Verkehrsunfall Filmspaß-Geschichte.
Total, ja.
Und
es von der Warte konnte ich den gut voyeuristisch gucken. Ist halt, ne? Eben.
Was ich super interessant finde, also aus der DJ-Sicht, ist der Einsatz von Musik, weil die haben ja tatsächlich, was den Soundtrack angeht, haben die musikalisch hier einiges aufgefahren, was das Musikgenre hergibt, weil du hörst so Everyday von Buddy Holly teilweise an einer Stelle und dann hörst du aber diese Metalband mit diesem Nazi, die irgendwie auch in der Kritik stand, der irgendwie sein Bandmitglied gekillt hat, irgendwie Okrun heißen die, glaube ich, oder wie die hießen.
Okay. Das ist so Black Metal, ne?
Genau, das ist so Black Metal. Die wurden ja auch verfilmt, hatte ich auch mal, glaube ich, hier diese Story von denen irgendwie, das war so eine schwedische.
Mhm.
Und dann hörst du so Like a Prayer von Madonna, also so ein komplett abwechslungsreiche Musik und Soundtrack so in bestimmten Szenen eingesetzt und unterlegt, oder es gibt auch so Szenen, wo die dazu tanzen und so. Und das ist schon abgefahren, weil wenn du jetzt normalen, gängigen, kommerziellen Film hast, hast du ja auch oft, dass du so einen Film, du nimmst so einen Song aus den 60s, weißt du, baust ihn in irgendeiner Szene ein und dann hast du irgend so einen rockigeren Song, so weißt du, oder einen moderneren Song und so. Und hier hast du auch so zwischen Metal und Madonna Like a Prayer und Buddy Holly hast du ja auch eine gute Mischung. Finde ich schon auch ganz cool. Country läuft an einer Stelle und so.
Boah, stimmt. Ehrlich, ich erinnere mich gerade an eine Szene.
Eine Aerobic-Szene?
Nee, die Szene, wo Harmony Korine selber mitspielt.
Ach so, die Szene, wo er vollgequatscht wird von dem...
Er quatscht jemanden voll.
Ja, ja, er quatscht jemanden voll, genau. Er war übrigens wirklich besoffen in dieser Szene, richtig.
Ah, okay.
Mhm. Und auch wieder ein gutes Beispiel, weil...
Boah, das ist unangenehm, ne, wie er den angreift.
Ja, ja. Weil er ist zum Beispiel auch jemand, den er kennt aus seiner Jugend und ist mit ihm aufgewachsen und war mit ihm irgendwie in der Highschool und so.
Ja, eben, stimmt. Ganz viele seiner Freunde.
Ja, ja, sind ganz viele Leute dabei, die er hat selber persönlich auch zusammengeschartet.
Diese Mädels, die dann da, diese kleinen jungen Mädchen, die irgendwie schon so tun, als wären sie Stripperinnen und so.
Ja, da spielt ja Chloe Sevigny eine von denen. Und
nee, die wirklich jungen Mädels, die üben doch dann schon so ein bisschen.
Ach so, die andere Truppe, ja, ja, gut, stimmt. Aber die abartigste Szene.
Mit diesen Katzen, die ihn quälen, ne?
Die abartigste Szene ist wirklich, die Katzen werden eigentlich gequält, nur von den beiden Jungs, die man so durch
die Gegend fahren. Haben nicht die Mädchen auch die Katzen gequält?
Und wer noch dieser Crossdresser hat die Katzen noch gequält.
Ah, ja. Okay.
Dieser Junge, der sich gerne auch Frauenklamotten anzieht, der offensichtlich homosexuell ist. Und dann aber in seiner Freizeit auch so Scherben auslegt mit Katzenfutter und so, um die Katzen da verenden zu lassen und so. Also es gibt insgesamt 3 Katzenkiller in dem Film.
Ja.
Und die beiden Jungs rennen ja mit Luftdruckgewehr durch die Gegend und, schießen Katzen auch, hängen die auf und kloppen auf Stöcker mit denen. Also das heißt, sowas sehen wir da.
Mhm.
Das heißt, Leute, ja, die mit Tierquälerei in dem Film nichts anfangen können, die haben hier ein Problem mit.
Das war für mich auch ein Problem. Trotzdem finde ich das halt, eben wie du schon gesagt hast, als so eine Gesellschaftsstudie halt krass interessant.
Ja.
Weil das sind ja überwiegend echte Menschen, Alter.
Ja, ja.
Und das ist jetzt nicht so, als würden die nur für diesen Film bekloppte Sachen machen.
Und das sind halt die Menschen, wo du normalerweise die Straßenseite wechselst oder mit denen du nichts zu tun hast und wo du dich gar nicht interessierst, wie die leben.
Ja.
Weißt du, und hier ist es halt so, ist halt wie ein Zoo, weißt du, hier bleibst du halt vor dem Käfig stehen und guckst dir das Ganze mal an, wie die essen und wie die leben und wie die hausen und so. Und Alter, ey, da sind...
Ah, du meintest, du hast jetzt eben eingeleitet mit die für dich beeindruckendste Szene oder die am meisten nachklang bei dir?
Also, die Szene mit der Badewanne ist schon hammerhart, weil der Junge sitzt in einer komplett dreckigen schwarzen Badewanne, wo die Mutter, gespielt von Linda Manson, halt wäscht. Und während sie ihm die Haare wäscht, serviert sie ihm halt auf so einem Tableau einen Teller Spaghetti.
Ja.
Und während er seine Spaghetti da auslöffelt in dieser Badewanne, holt sie halt an der Tür, weil es da gerade klingelt, von so 2 Pfadfinder-Jungs halt, kauft sie irgendwie so einen Schokoriegel ab und sagt so, guck mal, hier hast du Dessert, kriegst du einen Schokoriegel.
Mhm.
Und dann packt er diesen Schokoriegel aus, der fällt in diese dreckige Badewanne, während er die Spaghetti löffelt und sie wäscht ihm die Haare dabei.
Ja,
und dann hebt er diesen Schokoriegel aus der Badewanne aus und beißt da auch nochmal herzhaft rein. Und das ist schon eine Szene, wo du denkst, Alter. Das ist auch die Szene aus dem, da gibt es auch ein Filmplakat, wo genau diese Szene halt gezeigt wird. Auch bei Letterboxd ist zum Beispiel dieses große Bild, weißt du, was da im Hintergrund hängt. siehst du diesen kleinen Burschen, der sowieso schon sehr weird aussieht, in der Badewanne sitzen. Also.
Ja, der Kleine.
Ja.
Ah, ich glaube, bei Belly haben die eine Szene mit dem Bunny Boy geguckt. Wie der eben irgendwie mit Katzen unterwegs ist oder so.
Der hat eigentlich mit den Katzen nichts am Hut.
Nee, aber es war auf jeden Fall eine Szene mit dem Bunny Boy. Ja, ich krieg's nicht mehr zusammen. Ja,
die beiden Jungs haben die Katzen gequält und wie gesagt, und der Homosexuelle, aber nicht Bunny Boy hat mit den Katzen eigentlich nichts am Hut gehabt.
Okay.
Von denen gibt's eine Szene, wo halt so von zwei Jugendlichen mit so einer Spielzeugpistolen halt so niedergeschossen wird und sich dann so totstellt. Und die ihn dann beschimpfen und die ganze Zeit mit
ihm spucken. Ja, ja, okay. Ach, fuck, ja, stimmt, diese beiden auch oben ohne
ja, genau,
einen auf Cowboy machen.
Ja, ja, genau.
Krass, also da ist dann doch noch einiges hängen geblieben. Ich habe eben mal nachgeguckt, also ich habe das im Februar 23 alles rausgeschrieben.
Ah ja, muss vor einem Jahr knapp gewesen sein.
Ja.
Ja, da haben wir den jetzt beide rezensiert. Ist doch auch mal schön.
Ja, geil.
Dann habe ich den jetzt.
Aber jetzt, wie fandst du den unterm Strich? Also bist du...
Ich fand den Unterstrich schon interessant.
Ja.
Also das ist auf jeden Fall, ist das ein ungewöhnlicher Film zu gucken und ein schwerer Film zu gucken. Aber ich fand schon unterhaltsam.
Mhm.
Definitiv. Aber du erwischst dich natürlich dabei zu sagen, darfst du das überhaupt unterhaltsam finden? Weißt du, diese Unterschicht letztendlich zu beobachten, wie in so einem Zoo ist es halt so, weißt du?
Voll, klar.
Und aus dieser voyeuristischen Perspektive finde ich schon interessant, dich selbst zu hinterfragen, zu sagen, ist das geil, was du gerade machst? Weil du gehörst jetzt zu den Leuten, die bei einem Autounfall jetzt stehen bleiben und gucken, ob da vielleicht irgendwo ein Bein rauskommt und so, weißt du?
Ja.
Das ist eigentlich nicht geil.
Aber habe ich das richtig in Erinnerung, dass der Film sich nicht über die Figuren lustig macht?
Eigentlich nicht, aber er zeigt dir schon sehr deutlich, dass die da sind, wo die
bleiben. Ja, ja.
Der nennt sich auch Gammo und Gammo ist ja der fünfte Marx Brother,
ja,
der ja, bevor die erfolgreich geworden sind, ist der ja ausgestiegen.
Ja.
Das heißt, der zeigt dir, okay. Der
Aussätzige halt.
Genau, der Aussätzige. Und hier sind halt Leute, die werden es auch nicht schaffen, so, weißt du, die werden keinen Erfolg haben mit dem, was sie machen.
Mhm.
Auch wenn die beiden Mädels natürlich sich die Haare wasserstoffblond färben, weil die irgendwie die Runaways mögen und sich so die Brüste abkleben, weißt du, und schon mal üben, wie das ist, wenn die berühmt werden und so, aber du weißt genau, Zuschauer, die werden nicht berühmt. Die bleiben in ihrem Kaff da hängen.
Ja, ist halt auch, ne, wenn also der Traum irgendwie strippen ist.
Ja.
Das sagt halt auch schon ein bisschen was aus.
Das ist ein Statement, ja.
Ja,
ja, also ich fand es schon interessant, definitiv, aber wusste halt nicht, auch es gibt keine Story, es gibt keine Handlung, deswegen war das nicht so leicht für mich zu bewerten. Es ist halt eine Aneinanderreihung von Anekdoten aus dieser Stadt.
Ja, aber wenn es sich währenddessen gut unterhält.
Gut unterhalten hat es mich definitiv.
Mhm.
Ja. Die okay. Kritiker sehen das ein bisschen anders mit dem blutroten Metascore. Ich komme mal zu den Punkten. IMDb 6,6 und der Metascore, den ich gerade erwähnt habe, ist bei 19. Und ja, die waren nicht so amused. Letterboxd 3,6. Da wissen auch noch nicht so richtig alle, wie sie... was sie von dem Film halten sollen, weil hier zwischen einem halben Punkt und zwischen 5 Sternen ist hier alles dabei.
Ja, 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 eben. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe sogar noch die Rotten Tomatoes Bewertung bei dem Film. Da waren wir ja noch auf dem Trip. Da gab es nicht von der Kritik 6 und vom Publikum 3,8. Ist halt auch so weird, ne? Also ist irgendwie alles dabei.
Aber ist ja auch lustig, wenn du Rotten Tomatoes aufschreibst, brauchst du eigentlich nicht für die Filmfressen, oder?
Nö, aber ich habe ja dann immer alles so gemacht, wie bei uns. Klar.
Ich habe nur gerade kurz gedacht, so nicht, dass du ihn doch bei uns gebracht hast, wenn du Rotten Tomatoes noch da zu stehen hast.
Ja, du, sonst packen wir ihn zu den Lost Tapes, das wäre dann der nächste.
Da haben wir den nächsten Lost Tape, ja. Vielleicht werden ihn dann von mir so peu à peu rezensiert,
ja.
Deine Lost Tapes.
Dennis sitzt jetzt schon total fassungslos zu Hause und denkt sich, was, Mann, ihr habt doch schon über Gammo gesprochen, was ist denn los mit euch?
Ja, hier ist meine Perspektive, hallo, meine POV.
Geil.
Ja.
Schön, das hatten wir tatsächlich noch nie, ne? Dass du mit einem Film ankommst und ich sag, Moment mal, den hatte ich doch schon in irgendeiner Form.
Nee, das hatten wir noch nicht.
Das ist eher andersrum.
Ich hätte auch, also.
Ich habe auch witzigerweise gestern Nacht zum Einschlafen, völlig random mal eine ganz alte Folge von uns angemacht. Und die war auch irgendwie von Anfang 22 oder so.
War vor unserem Stimmbuch, also.
Es war ausgerechnet eine Folge, wo ich einen Film bringe, wo du sagst, Moment mal, den habe ich doch schon. Da dachte ich auch so, okay, fuck. Das passiert scheinbar öfters. Aber geil, jetzt haben wir das irgendwie andersrum.
Ja, ich habe zum Beispiel, ich führe die Lusttabelle, ich habe auch nicht gewusst, dass da zum Beispiel dieser Oscar-nominierte Animationsfilm drin war, weißt du, von Atombomb und so. Also, man muss echt, also theoretisch muss man, bevor man sich einen Film anguckt oder nachdem man einen Film gesehen hat, muss man, das mit den Unglaublichen hätte ich auch nicht gewusst.
Ja, danach ist tendenziell zu spät, musst du halt echt davor machen, ne?
Ja, klar, entweder davor oder, ja, genau. Oder halt gucken, ob der schon war, wenn du den Film anguckst.
So, jetzt muss ich tippen.
Jetzt musst du tippen.
Boah. Ach komm, ich hoffe, wir klingeln und sagst, du bist auch bei 7.
Ja, wir klingeln.
Ha! Sehr schön.
Von mir gab es auch eine 7 von Gammo. Ich war irgendwas zwischen 6 und 7 und wusste nicht so richtig, aber wie du gerade sagst, also du hast den Film vor einem Jahr gesehen und du bist das gute Beispiel, weil es gibt Filme, die du vor einer Woche gesehen hast und dich an keine einzige Szene erinnern kannst. Und ich kann mir vorstellen, dass der hier hängen bleibt.
Ja, da ist viel wieder hochgekommen jetzt, so, was du erzählt hast. Also passend zum Film.
Ja. No pun intended, aber der war schön.
So,
ja, auch von mir eine 7.
Ja, sag mal, warum habe ich den nicht gelockt? Ich blick's nie, wo ich bei Letterboxd sehe, wann ich den schon gelockt habe.
Du musst aufs Auge gehen.
Ach so.
Auf Watched. Und dann kommt das Datum.
Nö, ich hatte den nicht gelockt. Ey, wie geil.
Hast du nicht gelockt?
Nö. Na gut, dann ist er jetzt gelockt. Weird, mal wieder. Na gut. Ich und Letterboxd, das wird nichts mehr.
Okay.
So, jetzt zu meinem Film. Ich habe schon angekündigt, es ist das Debüt eines Regisseurs, den du sehr magst. Das weiß ich auf jeden Fall, weil wir schon ein paar Filme von dem hatten.
Following von Christopher Nolan.
Genau. Das wäre ja auch sein Debüt. Nee, aber das ist ein Film, da hast du mal, warst du total schockiert, als ich gesagt habe, den kenne ich nicht. Du hast gesagt, musst du sehen. Mhm. Also habe ich es gemacht. Von Terrence Malick, Badlands. Aus dem Jahr 1973.
Wow.
Sein erster Langfilm. Der hat 69, und das ist krass, das ist auch 4 Jahre davor, hat einen Kurzfilm gemacht und dann den. Mhm. Dann wieder 5 Jahre nichts und dann 78 Days of Heaven.
Der fehlt mir noch. Days of Heaven.
Days of Heaven.
Den hat Dave hier, glaube ich, rezensiert.
Ah, okay. Ja, weil das wäre jetzt, da siehst du gerade bei ihm, wo ich halt viele der späteren Filme kenne, weil Days of Heaven kenne ich nämlich auch nicht. Werde ich das jetzt auf jeden Fall chronologisch angehen, weil das ist schon spannend. Also erst recht, weil er eben, ich meine, 18 Credits und das seit 69, Alter. Mhm. Und er macht ja noch Filme. Und das ist halt schon krass, also wie viel Zeit der sich immer lässt. Deswegen finde ich schon spannend, was da für eine Entwicklung drin ist, weil auch dieser Film hat mitunter schon einiges, wofür man ihn oder wofür wir ihn heutzutage so lieben. Mhm. Und das hier halt wirklich, also in nicht nur allein Regie, sondern er hat das halt auch geschrieben, produziert, ist uncredited sogar im Schnitt beteiligt gewesen und legt hier noch ein Cameo hin. Hat natürlich ausschließlich damit zu tun, dass das hier sein Debüt war und er nahezu kein Geld zur Verfügung hat. Da steckt also eine Menge eigenes Geld mit drin und dann sind noch ein paar Leute mit aufgesprungen, aber unterm Strich Budget von 450.000 und rausgekommen ist Badlands.
Da freue ich mich auch sehr, dass jetzt Badlands kommt.
Eine Stunde 34 geht der.
Ach, so kurz ist der.
Mhm.
Okay. Das ist dann definitiv einer der kürzeren Maliks.
Ja. Aber hallo. Also die Handlung sieht so aus. Wir sind in den späten 50er Jahren, ich glaube genau sogar 59, und wir verfolgen Kit. Kit ist 25 und ist so die Sorte junger Mensch, der recht rastlos unterwegs ist, gerne auch mal so ein bisschen unkonzentriert. Arbeitet bei der Müllabfuhr und hat auf jeden Fall harte James Dean-Vibes. Das kriegt er auch immer wieder gesagt. Hat er so nicht erst einmal gehört und feiert es auch immer wieder, wenn er das gesagt bekommt. Weil das ist so sein Style, den er rockt. Weißes T-Shirt, Jeans, Jeansjacke, Haare entsprechend und den dazugehörigen Swagger. Hm. Jetzt lernt er eines Tages, nachdem er gerade seine Schicht bei der Müllabfuhr beendet hat, lernt er Holly kennen. Läuft er die Straße lang und sieht dann Holly draußen, wie sie mit ihrem Beton da übt, irgendwelche Figuren. Und dann winkt er ihr zu und stellt sich vor und erzählt ihr so, hey, soll mal spazieren gehen, weil ich habe eine Menge zu erzählen. Und feiert sich da selbst halt schon für, weil er halt sagt, hey, es gibt einfach so viele Leute, die nichts im die über gar nichts nachdenken und ich bin da halt anders und da ist Holly schon so ein bisschen interessiert. Läuft dann ein Stück mit ihm und sagt dann aber so, ich muss es zurück zu meinem Vater. Der wiederum ist Schildermaler. Der malt also kriegt Aufträge, um irgendwelche Schilder zu bemalen. Sind dann irgendwelche Werbetafeln oder jetzt das erste Mal, als wir ihn sehen, richtet er gerade für so einen riesen Traktor irgendwie so ein Schild wieder her. Und der ruft sie dann zurück und fragt sie, hey, wer war der Typ? Und sie sagt, ach, der hat gefragt, ob er uns Gartenarbeit machen kann. So, ich habe ihm gesagt, ist nicht. wollen nichts mit dem zu tun haben. Aber Kit taucht wieder auf, hat er auch angekündigt und Holly hat auch nichts dagegen. Die will natürlich nur vor ihrem Vater erstmal so tun, als wäre da nichts, weil sie ist im Grunde so die wichtigste Erinnerung an seine verstorbene Frau. Die ist nämlich gestorben, als Holly noch ein Kind war, an einer Lungenentzündung und seitdem leben die beiden eben alleine. Mhm. Ja, ach, zu Beginn erfahren wir noch, dass die von Texas jetzt in diese Kleinstadt gezogen sind, in der sie jetzt leben. Das ist Fort Dupree in South Dakota. Und da ist halt nix. Und nachdem sie jetzt Kit kennengelernt hat, blüht sie so ein bisschen auf, beziehungsweise das ist für sie halt jetzt irgendwie ein neuer Impuls, der mal ein bisschen Abwechslung da reinbringt. Weil so das Leben, was sie da bisher hat in der Kleinstadt, beschränkt sich halt eben auf Schule und die Interaktion mit ihrem Vater. Ja, und jetzt unternehmen die immer mehr zusammen. Sie versteckt das vor ihrem Vater und so langsam verlieben sich die beiden. Jetzt gibt's einen krassen Altersunterschied, ne? Das ist also für das Alter krass, weil das auf jeden Fall Thema des Films ist. Ich habe gesagt, Kit ist 25. War ein bisschen ein Stretch, weil zum Dreh war Martin Sheen, der den spielt, 32 Jahre alt. Im Buch oder in der Vorlage sollte Kit eigentlich 19 sein. Das haben sie dann auf 25 geändert, damit Martin Sheen mit seinen 32 das noch halbwegs glaubhaft rüberbringen kann. Sissy Spacek wiederum, die Holly spielt, soll 15 sein. Fürs Protokoll, die beiden haben einen echten Altersunterschied von 9 Jahren. Das kommt also ungefähr hin. Mhm. Ja, jetzt gehen die eine Weile zusammen aus. Und irgendwann sagt Kit, nachdem er jetzt seinen Job bei der Müllabfuhr verloren hat und sich so halbherzig auf die Suche nach was Neuem begibt, kriegt dann da auch was, wo er als Cowboy arbeiten kann, also wortwörtlich, er muss dann eben Kühe mit, was machen die mit denen, der muss helfen, die Kühe werden in so eine Montur gespannt, wo sie dann kurz irgendwas verabreicht bekommen. Und dann wieder raus und dann kommt die nächste Kuh und er muss halt immer diese Maschine auf und zu machen. So, das ist dann fortan sein Job. Und er hat aber halt irgendwie keinen Bock mehr auf das Ganze und sagt dann, hey Holly, wir müssen hier weg. Nachdem aber Holly jetzt schon mehrfach gesagt hat, dass halt ihr Vater so ein bisschen verhindert, dass die beiden ihre Romanze intensiv ausleben können, er schießt aus einem Impuls heraus Kit ihren Vater. Der marschiert nämlich bei den beiden ein, packt Hollys Sachen schon zusammen, geht dann runter und nachdem der Vater in dem ersten Gespräch, was die beiden hatten, schon aber gesagt hat, so hey, ich will dich nicht mehr in der Nähe meiner Tochter sehen, steht Kit plötzlich bei denen im Haus. Der Vater und Holly kommen nach Hause und aus dem Impuls heraus erschießt Kit den Vater, der auch übrigens immer nur Vater heißt. Gespielt von Warren Oates übrigens.
Mhm. Peckinpah-Fans kennen ihn.
Ja, und dann ziehen die beiden los und Holly ist erstmal gar nicht, oder das bleibt auch so, Holly ist mal so gar nicht beeindruckt von dem Umstand, dass Kit gerade ihren Vater erschossen hat. Die nimmt das relativ stoisch hin.
Das stimmt.
Dann ziehen die beiden los und das war auf jeden Fall nicht der letzte Typ, den Kit umgebracht hat, weil so ihr Plan, nach Montana zu fahren, über die Badlands, die Titelgebenden, und das ist nämlich schon auch ein bisschen so gesehen enttäuschend, weil die Badlands, also die Lands sind nicht bad, es ist Kit, der bad ist. Mhm. Ja, aber die Region, wo die hinfahren, die heißt eben so. Deswegen haben sie sich natürlich daran bedient. Und dann ist es halt eine Art Roadtrip, also ziehen dann los, verbringen dann erstmal eine Weile im Wald, aber irgendwann sagt Holly halt auch, ey, ist so, das ist irgendwie kacke. Also nichts Anständiges zu essen und irgendwie so komfortabel ist das auch nicht. Sie will halt was anderes und so nach und nach denkt sie halt über das nach, was die beiden da treiben. Und das Ganze ist halt echt gespickt mit krassen Landschaftsbildern, weil das schon irgendwie ein Phänomen ist, wie Terrence Malick das immer wieder hinbekommt, dass seine Filme sowas Hypnotisches haben. Mhm. Also mir fällt da jetzt vor allem natürlich Tree of Life ein, der das schon mit sehr großen Themen macht. Das ist hier natürlich echt auf einem sehr viel kleineren Niveau. Aber es ist trotzdem, es geht in eine ähnliche Richtung. Und auch wenn es auf einer Skala sehr viel weiter unten ist, ist das irgendwie da. Und da spielt halt eben die Landschaft und wie sie eingefangen ist eine Riesenrolle dabei. Da sind Shots dabei, ey, wie halt Charlie Sheen da irgendwie vor irgendeinem Sonnenuntergang steht und das klingt erstmal cheesy, aber es ist halt dieser geile Clash von den schrecklichen Dingen, die dann passieren und das aber kombiniert mit Hollys Unschuld auch vor allem sehr dazu beiträgt, dass wir ein Voice-Over von Holly haben, was die Nummer halt nochmal unschuldiger macht, finde ich. So wie sie da drüber spricht und erzählt so ihre Reflexion über das, was da passiert. Mhm. Das ist halt schon irgendwie geil. Also vor allem so in der Kombination.
Voll, ich liebe auch diese Tanzszene zu Love is Strange, wo die irgendwie zum Transistorradio oder zum Autoradio irgendwie dann so...
Ja. Und auch nur im Licht des Scheinwerferlicht des Autos.
Genau, und dann irgendwie zu diesem Song tanzen. Das finde ich auch sehr schön.
Naja. Also das hat wirklich was.
Was und ist die SpaceX für Filme gedreht hat in den 70ern, Alter?
Naja, der Witz ist, die sagt ja eh, also das war ja auch für sie so einer ihrer ersten, warte mal, hatte ich nicht aufgeschrieben, doch, das ist ihr fünfter von 68 Credits. Und die hat davor so ein paar Fernsehgeschichten gemacht, die einigermaßen Klischee sind, sag ich mal, für den Werdegang einer Schauspielerin zu der Zeit. Und dann diesen Film. Und sie sagt halt selbst, hätte ich diesen Film nicht gemacht und Terrence Malick nicht kennengelernt und das so zu schätzen gewusst, wie er arbeitet, hätte ihre Karriere eine völlig andere Richtung eingeschlagen. Und ich meine, die macht ja nur wirklich sehr ausgewählte Sachen und da sind halt schon oft eben Sachen dabei, die man definitiv als künstlerisch anspruchsvoll titulieren könnte. Da Martin Sheen ist ja schon, also hat da natürlich deutlich mehr gemacht. Jetzt gibt er das mal, ne? Diesen hier beide in den relativ früh, also Martin Sheen hatte schon ein paar Credits auf dem Tacho zu dem Zeitpunkt. Der hat heute halt 262, Alter.
Ja,
das ist schon richtig viel. Sie 68, ne? Also die hat halt fast 200 Credits mehr als sie. Hm. Und da habe ich mal geguckt, weil ich finde es irgendwie spannend. Der hat ja schon eine lange Karriere und wurde dann ja auch immer wieder mal eben für irgendwelche Preise nominiert. Aber gar nicht so viel, wie ich das gedacht hätte, weil primär wurde der für West Wing nominiert. Mhm. Wenn der irgendwo bei Preiserscheinungen nominiert wurde, bei Preisverleihung, dann für West Wing. Das ist echt krass. Es gibt wenig andere Projekte, die der so gemacht hat, die wirklich mal bei irgendwelchen Awards aufgetaucht sind.
Okay.
Naja. Also, jetzt kann ich auf jeden Fall noch was zur Machart sagen, weil erstmal finde ich das halt spannend, weil das für mich jetzt so ein bisschen die Blaupause ist. Ich meine, ich habe Natural Born Killers gesehen, da gibt's einige Filme, die so ein bisschen dieses Paar zieht los und Killing Streak. Das haben ja wirklich viele Leute bedient und das ist für mich hier so ein bisschen der Ursprung. Und das hatte aber eine reale Vorlage. Weil ein Jahr davor, 58, gab es nämlich ein Paar, Charles Starkweather und Carol Fugit, die sind losgezogen und haben Leute umgebracht. Mhm. Die waren aber eben sehr viel jünger als jetzt die beiden hier im Film, oder nicht sehr viel jünger, sie war so alt wie sie, glaube ich, und er war auch eben diese 19. Und die sind dann losgezogen. Und das hat sie, also es ist ähnlich gelaufen wie hier im Film. Sie hat dann Jahre später gesagt, dass sie es doof findet, dass dieser Film das so darstellt, als hätte das irgendwie eine romantische Komponente gehabt, weil sie halt lange danach gesagt hat, hey, ich wurde entführt. Der Typ hat mich einfach eingepackt und wir sind dann da losgezogen. Ich konnte da gar nichts gegen machen. Mhm. Und hier wird's ja von Holly nicht nur nicht kommentiert, sondern es gibt Leute, die sagen würden, die unterstützt das sogar ein Stück weit, was er da macht. Kann man jetzt so oder so sehen. Mhm. Jedenfalls hat dieser Film dann mit der Tagline geworben, in 1959, a lot of people were killing time, Kit and Holly were killing people.
Also, so ist das in a nutshell.
Nicht nur hart verraten, was in dem Film passiert, aber halt schon auch irgendwo sehr offensiv in der Werbung. Mhm. Ja, das hat den Zodiac Killer auf den Plan gerufen, der zu diesem Zeitpunkt schon ein paar Jahre irgendwie Ruhe gegeben hatte. Und hat der einen Brief geschrieben.
Okay.
An die Zeitung und hat gesagt, das darf nicht wahr sein, wie lax ihr mit dieser Gewaltdarstellung in der Gesellschaft umgeht, so mit so einer Werbung, das kann nicht angehen. Hm. Und dann ist er halt auch wieder aktiv geworden.
Okay. So, deswegen, hat ein paar Pärchen ermordet.
Es gibt Leute, die Terrence Malick unterstellen, dass er dafür gesorgt hat, dass der Zodiac Killer wieder aktiv wurde, aber das, ja, kann man jetzt mal so dahinstellen. Ja, dann gibt's so ein paar. Nee, warte, ich erzähl jetzt erstmal was zu, wie dieser Dreh abgelaufen ist, weil die haben das zwischen August und Oktober 72 gedreht. Und Malick war wohl da schon recht schwierig, weil der sämtlichen Leuten, die hier Geld investiert haben in den Film, keine Garantie gegeben hat, dass dieser Film jemals fertiggestellt wird. Deswegen wurde auch kein Vertrieb geregelt vertraglich. Hat dementsprechend auf alles verzichtet, was irgendwie möglich ist, hat sich selbst kein Gehalt ausbezahlt, ne, weil er hier als Producer müsste er eigentlich auch als Regisseur sich dann Geld ausbezahlen. Das nicht gemacht. Den Schauspielern hat er halt auch nur das absolute Minimum, wenn überhaupt, bezahlt. Es gab eine super kleine Crew, die auch total unterbezahlt war. Also allein sein Cameo ist ja auch aus einer finanziellen Not raus entstanden, weil der Schauspieler, der eigentlich gebucht war für das Ding, ist einfach nicht aufgetaucht an dem Tag.
Okay.
Also ist Terrence Malick eingesprungen mit dem Vorhaben, wir drehen die Szene dann halt nach, wenn ich dann einen neuen Schauspieler gefunden habe. Und dann hat Martin Sheen sich aber dafür stark gemacht, dass die Szene drin bleibt mit ihm.
Das war, glaube ich, die gleiche Geschichte bei Scorsese und Taxi Driver, wo er den Passagier spielt. Ich glaube, da sollte auch jemand anders den spielen.
Ja, und jetzt ist hier aber halt auch irgendwie dann der Kostümbildner und irgendwelche Leute aus der Crew von der Technik und so sind dann halt auch alle vor der Kamera zu sehen. Ich meine, hier beiden Söhne von Martin Sheen haben hier einen kleinen Auftritt. Alles uncredited, ne, aber Charlie Sheen und Emilio Estevez sind hier kurz zu sehen. Und das halt alles eben aus so einer finanziellen Not raus. Ja, jetzt war aber halt, das Problem wurde größer, weil die hier so einen Brand inszenieren und da sind Leute zu Schaden gekommen. Du erinnerst dich, es gibt ein Feuer.
Ja.
An einem gewissen Punkt.
Ich erinnere mich.
Ja. Die haben das wohl einigermaßen chronologisch gedreht und das Feuer ist relativ früh im Film. Und da sind eben Leute zu Schaden gekommen. Jetzt hat sich Malick halt nicht nur als Regisseur, sondern eben auch als Produzent plötzlich halt mit Versicherungskosten und irgendwelchen Gewerkschaften, die hohl drehen und sowas. Es gab dann auch die Locations, die hier benutzen wollten, da war zum Teil manches nicht abgesegnet so und dann standen halt plötzlich irgendwelche Leute mit Schrotflinte da und wollten die ganze Crew verjagen und solche Geschichten. Also es war ein Chaos.
Solche Übergamme.
Ja, ein Chaos und das hatte halt zur Folge, dass dann der DOP, Brian Probyn, nicht drehen wollte, was Malick da von ihm verlangt hat. Hat dann halt auch gesagt, pass auf, wir kriegen das so gar nicht zusammengeschnitten, wie du das vorgestellt hast, das funktioniert hinten und vorne nicht. Ergebnis ist, Probyn war raus, sein Assistent, Tak Fujimoto, ist eingesprungen. Ist dann irgendwann aber auch raus gewesen. Dann kam dieser Brand, da wurden dann nicht nur Leute beschädigt, sondern auch oder verletzt, sondern eben auch Equipment beschädigt. Das war also wieder finanziell ein Problem. Der Typ, der dann verletzt wurde, war aus der Special Effects Crew, also einer eben, der für den Brand zuständig war, wurde dabei verletzt. Jetzt hat Malick aber kein Geld gehabt für einen Hubschrauber, um den ins nächste Krankenhaus zu bringen. Jetzt waren die halt ziemlich im Nirgendwo, hat er den knallhart mit jemand anderen ins Auto gesetzt und den halt in ein Krankenhaus fahren lassen, stundenlang.
Alter.
Ne, Typ mit übelsten Verbrennungen, wo ja auch Ersticken irgendwie so ein Thema ist und so. Kannst dir vorstellen, dass das in der Crew nicht besonders gut ankam. So, daraufhin haben halt viele Crewmitglieder einfach aus Protest gekündigt. So, in den letzten 2 Wochen des Drehs, das hat sich wohl alles eine ganze Weile hingezogen und dann so in den letzten Wochen des Drehs war halt auch nur noch Malick, seine Frau und einen Praktikant, den sie dann irgendwie aus einer örtlichen Highschool gezogen haben. Das war dann die Crew des Films. So, und es hat aber nicht nur während des Drehs, das Problem ging in der Post noch weiter, weil da ging ihm dann plötzlich die Kohle aus, um den Film fertig zu schneiden. Und jetzt, wenn du mir mal seine Vita anguckst, ist ganz witzig, weil er ja schon auch ein paar Writing-Credits hat von Filmen, die er nicht gemacht hat. Jetzt hat er nämlich, musste der in den Monaten im Schnitt, also aussetzen, musste Jobs annehmen, hat halt Auftragsarbeiten geschrieben, um so wieder Kohle reinzubekommen, um den Film überhaupt fertig zu schneiden. So, und dann ging es drum, da irgendwie ein Rating für zu bekommen. Also musste der irgendwie gescreent werden. Da gab es auch auf so einem New Yorker Filmfestival, war wohl für so ein Auswahlgremium irgendwie ein Screening vorbereitet. Da war dann die Kopie im Arsch. So, Bild war total unscharf und matschig und Sound kaum vorhanden und so. Also es war alles eine Katastrophe. Trotzdem ist nach dem Festival Warner hingegangen und hat ihm $950,000 für die Vertriebsrechte bezahlt.
Okay.
Insofern eine gute Rechnung, ne, weil dieses Budget von 450.000 hat er damit wieder drin gehabt und alles, was da noch so schief gegangen ist, wäre auf jeden Fall kompensiert gewesen. Hat er also auch gemacht. Aber jetzt gibt er das. Warner hat den dann im Double Feature mit Blazing Saddles gezeigt, Alter.
Okay. Das
war eine wilde Mischung. What the fuck? Also wer soll denn da angesprochen werden? Das sind ja also die Schnittmenge von Leuten, die beide Filme gut finden, ist ja wirklich überschaubar groß.
Naja, gut, ist ja die eine Sache, aber harmoniert einfach mal nicht miteinander so.
Also nee, eben, das meine ich ja. Was soll denn das? Ja, aber was ist denn das bitte für ein Double Feature?
Ja, so wie ein Double Feature aus, weiß ich nicht, Natural Born Killers und ein Schweinchen namens Babe.
Ja.
Sehr strange.
Ja, und deswegen, also der Film wurde halt auch erst Jahre später zum Kritikerliebling, weil dann so die paar Kritiken, die es am Anfang gegeben hat, die waren halt primär schlecht, tatsächlich. Mhm. Der wurde am Anfang nicht so angenommen und das wurde auch lange nicht so gut gefunden, wie es dann in den Jahren danach ausgesehen hat.
Das glaube ich gern.
Ja, also aber eben so fürs Kino, da halt dann auch ein Flop gewesen, weil im Kino selbst hat der nicht mal 55.000 eingespielt. Mhm. Lief auch außerhalb der USA in einem einzigen Kino in Neuseeland, so wie ich das recherchiert habe.
Krass.
Ein Kino, ne? Also nicht in einem Land,
ja,
sondern
in einem einzigen
in einem
Gebäude.
Kino. Ja. Mhm. Zu hart. Ja, aber eben in den Jahren danach halt natürlich hoch gelobt von der Kritik und von allen Seiten gefeiert. Und aus heutiger Sicht wurde auch neulich erst aufgenommen, da gibt es doch so eine Abteilung vom AFI von kulturell wertvollen Filmen. Mhm. Da ist der halt auch mit drin, ist auf sämtlichen Listen. Ja, und eben wird von allen gefeiert.
Ja, das New Hollywood war halt noch sehr in den Kinderschuhen damals. Die wussten das noch nicht zu schätzen wahrscheinlich, weil das ist wieder einer von diesen pessimistischen 70er-Jahre-Filmen, die ich halt mag in diesem Jahrzehnt, der das so eingeläutet hat.
Ich finde den ja gar nicht so pessimistisch. Also erst recht nicht, was die Tonalität angeht. Der ist nicht düster. Mhm.
Ja gut, sie tötet ihren Vater, oder er tötet ihren Vater, weißt du?
Sie tötet dann niemanden.
Nee, aber er und die ziehen dann los und so. Ist schon auf jeden Fall, weiß nicht. Ist ja dann schon doch eine harte Story.
Ja, natürlich ist die Story hart, aber wie das Ganze eingefangen ist. Deswegen, ich finde ja, das ist ja der geile Clash, den das für mich auch irgendwie so besonders macht. Mhm. Dass du halt diese fast schon poetische Landschaft hast und dann dieses süßliche Voice-Over von Holly, Sissy Spacek. Und dann werden hier aber mitunter schon auch hässlich einfach Leute abgeknallt.
Ja.
Ein geiler Clash.
Stimmt schon.
Na. So, sein neuester heißt ja The Way of the Wind. Hab ich mal geguckt, Numan Archer ist auch dabei. Das ist ja so eine Jesus-Story, ne?
Eine Jesus-Story, okay. Mhm. Numan Archer spielt Jesus?
Das weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht.
Könnte hinkommen.
Weil zumindest gab es da irgendwas mit Bibel, hatte das zu tun, ob es jetzt konkret um Jesus geht. Weiß ich gar nicht. Naja, wie auch immer. Also wir sind ja nach wie vor Fan und auch wenn sich das vielleicht in den letzten Jahren so ein bisschen verändert hat bei ihm, ich weiß gar nicht. Also du mochtest ja den mit August Thiel nicht so gerne, ne?
Doch, den mochte ich auch. Ich konnte allen irgendwie was abgewinnen.
Mhm. Ja, ist auf jeden Fall ein interessanter Regisseur. Und das, also ich finde gerade mit diesen 18 Credits, das kann man sich auf jeden Fall alles mal angucken. Mhm. Ja.
Ich werde ja mal, wie du bei Hitchcock auch gefragt hast, demnächst steht ja bei mir einer an.
Ein Hitchcock?
Nee, von Malick, einer aus seiner jüngeren Filmografie. Und wenn du das jetzt so chronologisch durchgehst, soll ich dich.
Also wenn du Days of Heaven, ja, auf jeden. Also ich werde mir jetzt halt eben als nächstes mal Days of Heaven angucken, wenn Dave den schon gebracht hat, dann natürlich nicht hier bringen.
Ja.
Aber ja, sag gerne Bescheid.
Ich kann jetzt trotzdem Bescheid sagen, vielleicht guckst du ja mit.
Naja.
Gut.
Okay. So, Punkte. Oder hast du noch Fragen, wie ich das gefunden habe?
Siehst du die, also man zitiert ja auch gerne Bonnie und Clyde, der 10 Jahre irgendwie zuvor gedreht worden ist oder ein paar Jahre zuvor. Mhm. Und erinnert ja auch so ein bisschen daran, also gerade so diese Kennenlerngeschichte zwischen den beiden, die ja auch so, weißt du, aus Langeweile in so einer Kleinstadt recht zufällig, und sie hat ja, sie langweilt sich ja mehr oder weniger oder vertreibt sich die Zeit da in diesem Kaff. Und so war das ja mit Faye Dunaway eigentlich auch, als Warren Beatty sie aufsucht. Und dann ziehen die beiden ja los. Das hat ja so ein bisschen Parallelen. Und man sagt ja auch, Natural Born Killers hat sich hier definitiv Badlands angeguckt.
Ja, True Romance, Alter, das ist also sowieso. Tarantino hat auf jeden Fall Badlands gesehen.
Siehst du schon in dem Film, oder?
Ja, das meinte ich doch vorhin eingangs, dass das für mich so die Blaupause ist. Und
okay.
Dass ich nicht wusste, dass es da eine reale Vorlage gab.
Der war wiederum davor. Da könnte man sagen, ob das vielleicht die Wurzel ist, aber...
Ja, und dann ist das jetzt aber das Ding. Ich glaube, ich kenne Bonnie und Clyde nicht. Das ist nämlich die Sorte Film, wo ich voll viele Einzelbilder kenne, und deswegen, wie du neulich auch meintest, in meiner Erinnerung habe ich den gesehen, aber ich glaube, ich kenne den nicht.
Ja, so ging es mir auch. Dass ich mir nicht sicher war, ob ich den gesehen habe, ja, aber ich habe ihn nicht gesehen. Wusste ich dann, als ich den kompletten Film gesichtet habe. Okay, dann bring mal Punkte.
Ja, 7,7 sind es auf IMDb. Jetzt halte ich fest, Alter, der Film hat einen Metascore von 93.
Wow.
Das ist es eben. Da sind halt primär Kritiken, die nicht wirklich alt sind. Also zumindest nicht so alt wie der Film. Letterboxd 4,0.
Mhm. 2008 das letzte Mal von mir gesehen.
Oh, okay.
Ich sage 8,5.
Ich bin sogar bei 9.
Sogar bei einer 9 ist.
Aber bin beruhigt, dass das rüberkam, dass ich den sehr mochte.
Ja, dann?
Ja, der hat noch... Ach, du auch. Ja, wie geil.
Mal wieder Einigungsklingel hier.
Ich dachte, das wäre so ein 10-Punkte-Film für dich.
Nee, ist eine 9.
Okay.
Eventuell eine 10 an der Neusichtung, ich weiß nicht. Aber damals war es noch eine 4,5 oder eine 9. Da war ich noch nicht so großzügig. Da war ich noch nicht altersmüde. Darfst du nicht
wissen. Ja, ach so, eben.
Ja, eventuell eine 10, wenn ich ihn jetzt
nachsichten würde. Also, ich muss schon sagen, während des Guckens, weil man steigt ja dann doch irgendwie mit so ein bisschen Erwartungen da ein, ne? Weil du hattest den so gepriesen und dann geht es so los und ich habe mich dabei ertappt, ich dachte, ja, komm schon, so, was ist jetzt daran so geil? Aber das ist eben genau dieses Faszinierende für mich bei Malick. Es hat immer, oder zumindest jetzt die mir so einfallen, haben immer diese hypnotische Komponente.
Die Sogwirkung, ja.
Genau, dass es so eine Sogwirkung ist, die du gar nicht bewusst wahrnimmst immer, aber dadurch hat es bei mir immer die Nachwirkung zur Folge. Also die Filme wirken bei mir nach. Das war ja mit Night of Cups auch so ein Ding, wo ich währenddessen gar nicht so geflasht war und dann irgendwie hat das halt noch im Kopf gerödelt und dann hast du auch plötzlich so Bilder wieder präsent und dann merkst du erstmal, wie sich das einbrennt und wie, was es mit dir macht.
Das gibt's, glaube ich, auch so dieser Gedanke von wegen so, okay, warum ist jetzt der Hype oder was ist das für ein seltsamer Film? Ich glaube, das hatte ich wahrscheinlich auch bei Tree of Life, als ich den zum ersten Mal gesehen habe. Aber dann gibt es so einen Klickmoment, wo du dann voll drin bist und dieses Argument komplett irgendwie vergisst.
Mhm.
Und du kannst bei Terrence Malick-Filmen kannst du gar nicht sagen, an welcher Stelle das genau ist. Sondern das ist irgendwann so, dass diese Sogwirkung, dass er dich reinzieht in den Film und irgendwann bist du so voll in dieser Welt mit drin.
Ja.
Dieses Fallenlassen, so, das passt bei ihm gut. Weil wenn du dich dagegen wehrst, so mit Händen und Füßen, weißt du, dann findest du die Filme halt scheiße.
Ja, also spätestens nach Tree of Life war mir das klar, dass so wie er Filme macht, musst du halt wirklich das einfach geschehen lassen, musst bereit sein, dich darauf einzulassen.
Voll. Ja, genau.
Du darfst da auch an vieles nicht rational rangehen bei dem.
Eben. Eben, dann wirst du dem nicht viel abgewinnen können.
Aber es ist faszinierend, ne? Weil ich meine, also wie macht er das?
Ja,
weil er es ja jetzt schon, auch wenn er es nicht oft macht, aber halt irgendwie seit 40 Jahren, noch mehr, seit über 50 Jahren macht er das und schafft es immer wieder, dass da Filme dabei sind, die einfach was mit dir machen.
Mhm.
Ja, abgefahrener Typ, ey.
Schon echt krass.
Der Herr mit den vielen Hüten. Terrence Malick. So viel zu Badlands.
Ja, ich finde, der Hidden Life ist ja fast schon noch so sein normalster Film. Also so von... Also der hat noch so ein bisschen sowas, was... Der ist wahrscheinlich so ein Film, wo ich sagen würde, das ist jetzt so ein Film, wo ich jetzt nicht so hundertprozentig Malick drin sehe oder wo mich jetzt nicht gewundert hätte, dass ein anderer Regisseur den vielleicht gemacht hätte, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass der von ihm ist.
Ja, ich glaube, da reicht mir diese Einmalsichtung nicht dazu.
Mhm.
Weil wir waren mal im Kino und ich weiß, dass der mir schon auch sehr lang vorkam. Und dann war ja auch dieses Sprachending halt so eine Sache.
Mhm.
Ich glaube, den müsste ich nochmal sehen.
To the One hast du auch nicht gesehen, oder?
Mhm.
Der fehlt dir auch noch.
Ja.
Okay.
Ja, mir fehlt noch einiges von ihm.
Alright.
Aber eben, also erst recht, wenn, weil der nicht so viel gemacht hat, ist das auf jeden Fall machbarer, als jetzt irgendwie die, hier die 69 Credits von Hitchcock alle abzufrühstücken, dann lieber erstmal die 18 von Malick.
Aber im Gegensatz zu Hitchcock dreht er noch, also beeil dich. Dann kommst du irgendwann nicht mehr nach.
Ja gut, also wenn er in dem Tempo weitermacht, ja, dann holt Tempo man das locker auf. Ja.
Denke auch, bei ihm ist das machbar. So. Wann bleiben wir doch im Jahr 1973.
Oh geil, wirklich. Ja.
Wirklich, so ein bisschen Klassiker-Sendung kommt mir so vor, oder?
Ja.
Also ist ja alles alles ein bisschen oldschool. Jetzt Gammo tanzt ein bisschen aus der Reihe, aber ansonsten haben wir hier schon Filme, die unsere Eltern auch gesehen haben könnten.
Total. Oh, ist doch schön.
Und
bisschen themenverwandt hier.
Ein bisschen themenverwandt. Ich habe ja einen Science-Fiction-Film, einen aus dem Genre. Und ich habe ihn geguckt, weil das ein Losfilm war, den du bei der Zehnerziehung für mich gezogen hast. Und das ist ein Film, den unser Kumpel Finn im Dezember 2022 in den Lostopf geworfen hat. Also schöne Grüße an Finn. Und der Film hört auf den Namen Soylent Green.
Ach ja, geil.
Oder auf Deutsch, Jahr 2022, Punkt, 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 die überleben wollen.
Und den kanntest du auch noch nicht, ne?
Nein, das ist eine Erstsichtung.
Ja, siehst du, der fehlt mir nämlich auch noch.
Auch natürlich viel durch Hörensagen und verwegen, so ja, sollte man gesehen haben und so ein Klassiker aus der zweiten Reihe. Und der Regisseur ist auch kein Nobody, das ist Richard Fleischer, der schon 20.000 Meilen unter dem Meer gedreht hat. Tora, Tora, Tora ist ein großer, bekannter Film von ihm. Also den Burschen kennt man auch. Und das Drehbuch wurde geschrieben von Stanley R. Greenberg. Ja, da kennt man vielleicht Skyjacked. Das ist so ein Pilotenfilm mit dem gleichen Hauptdarsteller wie in diesem Film. Und Harry Harrison schrieb die Buchvorlage des Films Soylent Green. Und ich habe schon erwähnt, das ist ein Science-Fiction-Film und den deutschen Titel erkennen wir. Wir schreiben das Jahr 2022. Hätte ich mal vor 2 Jahren in diesem Podcast rezensiert, wäre natürlich dann passender gewesen.
Tja.
Aber die Welt ist am Arsch. Also keine fancy futuristischen Bauten, keine Hoverboards oder sowas, sondern primär Armut, Hunger, Nahrung und Wohnraum ist irgendwie Mangelware aufgrund von Überbevölkerung. Und um irgendwie die mittlerweile 40 Millionen Einwohner New Yorks zu ernähren, haben...
Wie viele Einwohner?
40 Millionen hat New York mittlerweile.
Ah ja.
Und heute im Jahre 2024...
Alle hin in New York,
Alter. Heute im Jahre 2024 sind es halt 18 Millionen. Und in dem Film sind es halt Massen von Menschen, die halt die Straßen bevölkern. Und findige Wissenschaftler haben so künstliches Essen hervorgebracht. Und das neueste, der neueste Shit in diesem Bereich nennt sich Soylent Green. Und das ist so, das sind so Nahrungsplättchen, die so aussehen wie so Plastikplatten, bestehen wohl primär aus Plankton und können zu einem relativ erschwinglichen Preis dann die Massen ernähren und auch so die Bevölkerung vor der Hungersnot retten. Also ist alles am Arsch. Du siehst hier eben, du hast keine Spezialeffekte, du hast keine futuristische Welt, sondern es ist wirklich alles sehr dystopisch. Du hast Obdachlosigkeit an jeder Ecke. Du hast, wie gesagt, diese Schere zwischen Reich und Arm ist extrem groß geworden, weil es gibt einige Privilegierte, weil mit den sozialen Kontakten läuft das auch anders. Und diese Privilegierten haben zum Beispiel die Möglichkeit, Frauen werden als Inventar in so höher gestellten Apartments einfach weitergereicht, wenn neue Mieter einziehen. Dann bleiben die Frauen, wie das Mobiliar oder wie so, ja, die Wohnung ist bereits voll eingerichtet, bleiben die Frauen zum Beispiel auch in dieser Wohnung mit drin. Die kannst du dann nutzen. Und du sagst eben, pass auf, ich hätte gerne mein Frühstück so und so und ich hätte gerne so 3 bis 4 Tage körperliche Betätigung an dir und so. Also kannst du schon mal ein bisschen darauf einstellen, wie das bei mir läuft. Ich weiß nicht, wie es bei meinem Vormieter war.
Wie jetzt? Die sind dann wie Leibeigene, oder?
Die sind wie Leibeigene, richtig.
Aber sind trotzdem Menschen.
Ja, das ist ein ganz normale, hübsche Menschen auch zum Teil.
Aber das ist der Job dann von der Frau in der Gesellschaft.
Die nennen sich auch Inventar tatsächlich, ja. Das ist der Job der Frauen in dieser Gesellschaft.
Und alle Frauen müssen das machen, oder?
Nee, das sind schon die Frauen, die ein bisschen höher gestellt worden sind. Als Inventare hast du ja ein gutes Leben. Weil du lebst in einer fancy Wohnung, ja.
Wollten sie schon immer mal ein Stuhl sein?
Entschuldigung, aber verglichen mit den Frauen, die halt so, weißt du, die versuchen da diese Soylent Green Plättchen zu kriegen auf der Straße und dann,
ja, ja,
und dann leer ausgehen und irgendwie ihre Familie nicht ernähren können, sind die halt noch in fancy Kleidern und sitzen in ihren Apartments. Also das wird in dem Film schon gezeigt.
Also lieber Haussklave als Freiheit, ja?
Kommt auch an, was du für Prioritäten hast. Aber man merkt schon, dass das schon so, die sind aus höherem Haus. Mhm. So vom Status.
Okay.
Ja. Und in diesem Moloch soll die Polizei für Ordnung sorgen. Und hier haben wir unseren Hauptcharakter, Detective Robert Thorne. Der wird gespielt von Charlton Heston. Und Charlton Heston spielt immer gleich. Egal ob Planet der Affen oder hier oder irgendwie in diesen anderen Filmen oder Ben Hur oder so. Er ist immer dieser total verbissene, weißt du, aber irgendwie so hemdsärmelige, hau drauf Typ. Aber irgendwie liegen die Frauen auch zu Füßen. Obwohl der immer aussieht wie 70 und so, aber es ist schon immer wieder witzig. Er sieht
immer aus wie 70.
Ja. Und diese Polizisten patrouillieren in so einer Antiterror-Monitur, also die haben wirklich so Helme auf und Schild und so, patrouillieren durch die Straßen. Mhm. Und wenn die Menschen dann zu aufmüpfig werden und wenn die Menschenmassen dann zu unkontrollierbar werden, werden dann von der Polizei so eine Schaufelbagger gerufen, die halt wirklich, das ist schon beeindruckend, die dann wirklich so einen Haufen Menschen einfach so hochheben und dann hinten auf den Laster irgendwie so reinschmeißen.
Okay.
In die Ladefläche, um da so ein bisschen Platz zu schaffen.
Wie haben die das gemacht?
Mit echten Menschen. Du siehst wirklich echte Menschen, die da irgendwie in einem Schaufelbagger hängen und dann irgendwie.
Aber was müssen die für Kopfüberhin raufgeworfen werden? Also gibt's so eine Dinger oder sind das normal?
Das sind so eine flachen. Das sind so eine recht flachen Schaufeln.
Okay. Und weißt du, so wie viele Menschen passen da auf einmal rein? Also
das sind vielleicht so.
Nein,
wieder so eine Detailfrage von dir. Ja,
Mann, ich will mir die Größenordnung von dem Ding vorstellen, Mann. Na,
immer so 10 Menschen oder so schaufelt
ja, also,
der da so.
Also, das ist doch schon das ist was anderes, als wenn mit 2 Leute auf dem Ding und dann ist voll. Wie so ein scheiß Sessellift, Alter.
Nee, es sind definitiv mehr. Sind
so an die 10. Die Frage nach der Dimension stellen.
Das durfte da dauern, okay. Bis er der Platz wollte. Da werden einfach nur 2 Leute draufpassen. Einfach den ganzen Tag beschäftigt, damit irgendwie 20 Leute weg sind.
Oh, geil.
Ja. Mhm. Ja, und das siehst du auch in einem Moment. Mit diesen Schaufelbaggern wird auch auf manchen Plakaten Werbung gemacht. Also ist schon recht, okay. Recht ikonisch. Dieser Detective namens Robert Thorne hat einen guten Freund, das ist sozusagen sein Mentor, weil der ist um einiges älter als er. Der ist auch gleichzeitig Polizeischreiber für sein Police Distinct, also bringt ihm Informationen, sagt ihm, okay, hier findest du die Adresse für den und den Fall und sorgt dafür, dass er so ein bisschen Struktur reinkriegt in seine Arbeit. Mhm. Und das ist auch sein Mitbewohner. Das heißt, der wohnt auch mit ihm zusammen.
Okay.
Und der ist Saul.
Haben die auch Inventar?
Nee, die haben kein Inventar. Mhm. Weil es ja, nee. Weil es sind ja auch, ein Polizist ist nicht ein Höhergestellter. Der gehört nicht zu der Aristokraten.
Ach so.
Oberschicht, sondern der ist ja auch eher einer von den Armen, von den Hiwis. Okay. Nur, dass er einen Job hat. Mhm. Und Saul wird gespielt von dem großen Edward G. Robinson. Little Caesar himself. Ja. In seiner 101. Rolle.
Wow.
Als er diesen Film gedreht hat, fast taub. Also gab öfter mal Kommunikationsprobleme, konnte Dialoge irgendwie nicht so richtig hören.
Nein.
Musste auf bestimmte Cue-Punkte reagieren. Regisseur hat Cut gerufen. Er hat einfach weitergemacht. Also war ein bisschen problematisch. Findet die lustig.
Ja klar, ey, weil ich mir natürlich gleich wieder Martin Semmelrogge vorstelle, wie er einfach auf dem Pferd davonreitet und nicht blickt, dass er noch gebraucht wird.
Sozusagen, ja.
Ja, okay.
Das war Edward G. Robinson, also hier schon im hohen Alter, aber spielt den auch sehr großartig. Joseph Cotton können wir noch erwähnen, aus dem dritten Mann, der ist hier auch noch dabei. Und zurück zum alten Saul, der sehnt sich so ein bisschen nach der alten Zeit, weil der hat das natürlich alles erlebt, weißt du, wo es noch richtiges Essen gab und wo man noch überall Wein besorgen konnte und so. Mhm. Und Robert wiederum ist ja einer, der auch so zu den, jetzt im Beispiel zum Beispiel, was die Handlung dieses Films angeht, er wird zu einem Mord gerufen von einem sehr reichen Herrn. Und bei diesem Mord lernt er auch dieses sogenannte Inventar kennen, nämlich eine Frau, die ihm gut gefällt. Und zwischen den beiden läuft was. Und er hat zum Beispiel die Möglichkeit, diese Wohnung dann zu raiden und mitzunehmen, was ihm so gefällt.
Ach so.
Und der nimmt dann zum Beispiel so frisches Rindfleisch mit zu Saul und eine Flasche Wein und dann irgendwie auch so Äpfel und so. Und Saul hat Ewigkeiten keine Äpfel gegessen, weißt du? Und dann diese Szene, wo die beiden so am Tisch sitzen und sich dann so ein Glas Wein eingießen und dieses Rindfleisch irgendwie, er dieses Rindfleisch zubereitet. Robert selbst hat noch nie in seinem Leben Rindfleisch gegessen, weil er nämlich so jung ist, dass er das noch nie erlebt hat, diese alte Zeit. Und diese wehmütige Szene, wo Saul sich dann so zurücksehnt und wo er diesen Apfel genießt und so und dieses Rindfleisch dann irgendwie serviert, die ist schon toll. Also.
Aber es ist schon auch krass, ne, wie viele Filme und Serien das Ding übernommen haben, dass du eine Dystopie hast und dann hast du einen alten Charakter, der noch Erinnerungen an die Zeit von davor hat.
Klar. Aber wie geil das ist, dass Edward G. Robinson hier einfach mal ist, Alter. Ja. Ist schon nice.
Ah, wie geil.
Und Robert wiederum findet aber jetzt durch das Kennenlernen von dieser jungen Dame aus dieser hohen Wohnung und dadurch, dass er jetzt so ein bisschen reingeschnuppert hat in die Welt der Reichen, findet er auch Gefallen am Leben der Höherprivilegierten, was ihn auch so ein bisschen in so einen Gewissenskonflikt bringt.
Mhm. Ja, klar.
Und viel mehr will ich über Solomon Green eigentlich nicht erzählen, weil es gibt natürlich den einen oder anderen Twist und die eine oder andere Wendung über diese 97 Minuten, die hier passiert. Und auch wenn der Film zum Teil
Der geht nur 97 Minuten.
Ja, ja. Und auch wenn der Film zum Teil so ein bisschen diese Blaxploitation-Ära mitschwingen lässt, der 70er Jahre, weil sein Police-Chef ist zum Beispiel schwarz, du hast viel von den Mädels, die er so, denen er so begegnet.
Warum ist das deswegen gleich Blaxploitation, wenn schwarze Menschen im Film auftauchen?
Das hat so einen Touch, was soll ich dir sagen, Alter? Die Musik ist soulig und jazzig und so. Der Police-Chef okay. ist halt so mit seinem, weiß nicht, was soll ich dir sagen? Der hat halt so einen Touch auf mich. Soll ich das jetzt abschmieren?
Abschmieren?
Na, oder jetzt so. Soll ich mir das jetzt aus dem Gehirn wieder pushen und sagen, so nein, der hat dich nicht an die Blaxploitation-Filme erinnert?
Sollst du gar nicht, nur ich wollte nur fragen, ob es schon reicht, wird das schwarze Schauspieler auftauchen, damit es für dich...
Nein, das wird es wahrscheinlich nicht reichen, weil ich habe ja auch andere Filme gesehen, wo schwarze Schauspieler auftauchen, sondern das ist insgesamt so, das hat so einen Touch davon, auch durch den Soling Score und durch weiß nicht, durch so bestimmte Sachen.
Ja, du, ich versuche auch nur mir gerade irgendwie eine Tonalität vorzustellen, weil das tue ich mich gerade ein bisschen schwer, weil du meinst ja schon, das ist dystopisch und irgendwo düster. Und jetzt sagst du aber einen souligen Soundtrack, das kollidiert für mich gerade so ein bisschen.
Finde ich nicht.
Nee? Okay. Nee.
Du hast so einen treibenden 70er-Jahre-Soundtrack, der auch so aus so einer Krimiserie kommen könnte.
Okay.
Größtenteils. Und das sorgt auch so ein bisschen für diesen Blaxploitation-Touch.
Mhm.
Der wirkt auch in einiger Hinsicht sehr modern. Also alleine schon diese Story, diese dystopische Welt. Alle tragen Masken aufgrund dieser Luftverschmutzung, die da stattfindet. Oh, okay. Und ich meine, im Jahre 2022 haben tatsächlich viele Menschen Masken getragen.
Passend, ey, krass.
Ja. Und es gibt so eine Freitodszene, wo halt jemand der Tod erleichtert wird. Weißt du? So mit visuellen Collagen und so Videos.
Okay.
Schon auch eine sehr interessante Szene, was wahrscheinlich, wo es heute wahrscheinlich auch so gehandhabt wird in manchen Kliniken oder so. Es gibt an einer Stelle, gibt es ja ein Videospiel, das vielleicht wirkt etwas wenig futuristisch im Gegensatz zum Rest des Films. Das ist natürlich ein bisschen putzig, weil das vielleicht 1973 noch hochmodern war, aber das war schon 78 wahrscheinlich nicht mehr geil.
Okay.
Aber alles andere, was man hier sieht, ist schon ganz geil. Es gibt interessanterweise auch eine Doku, die 2022 entstanden ist. Die heißt Silent Green and Red Alert When Reality Catches Up with Fiction.
Mhm.
Die hat so die Sachen, die Silent Green damals aufgegriffen hat, vergleicht, was dann wirklich eingetreten ist.
Cool.
Und es gibt einiges, was der Film hier praktisch dann noch vorausgesagt hat. Unter anderem auch, dass selbst das Plankton, woraus dieses Silent Green besteht, irgendwann mal knapp wird.
Mhm.
Weißt du, und das ist ja wirklich so der Fall jetzt im Jahre 2022, dass es kaum noch richtiges Plankton gibt. Und das ist ja hier das Grundnahrungsmittel. Ist schon abgefahren. Ja. Aber ist ein geiler Film, Alter. Wirklich. Ja? Hat mir gefallen, ja. Also ist cool. Er ist schon zu Recht irgendwie in diesen 70er-Jahre-Sci-Fi-Film genannt worden, weil die versuchen gar nicht erst irgendwie diese futuristische Welt aufzumachen, sondern die zeigen ja einfach nur, dass die Welt am Arsch ist und dass die komplett irgendwie... Du siehst ja einfach nur irgendwelche Demonstrationsszenen, weißt du, und irgendwelche runtergekommenen Straßen mit Obdachlosen, Silos ohne Ende und Leute, die um Essen anstehen und so. Also gar nicht mal auch so Sachen, die wahrscheinlich dann in der Vergangenheit vor 73 vorgekommen sind. Also und das hat er gut umgesetzt. Und gleichzeitig gibt es diese Kriminalgeschichte zwischen den Höherprivilegierten, wo du natürlich auch so die Klassenunterschiede siehst, weißt du, zwischen den Bevölkerungen.
Mhm.
Und ja. Also Charlton Heston als Schauspieler, okay, kann man drüber streiten. Der poltert sich hier auch wieder so ein bisschen durch den Film.
Ja, war halt ein Star, ne?
Aber war ein Star, ja. War ein Star, konnte machen, was er will. Aber ansonsten ist das ein geiles Ding.
Klingt also, so, als müsste ich den sehen.
Den musst du eigentlich sehen, ja.
Klingt auch nach was, womit ich Spaß habe.
Ich denke, der wird dir gefallen, ja.
Mhm.
Ich glaube auch, dass du dem einiges abgewinnen könntest. Wenn du Silent Green gesehen hast. Insofern danke, Finn, für diese Lücke. Hat mir gut gefallen. Und
hast du außer Charlton Heston irgendwas auszusetzen?
Nee.
Okay.
Macht eigentlich einiges richtig. Nee, aussetzen habe ich nichts.
Okay.
Ja. Ich habe hier mal wieder komische Zahlen gefunden, hat ein Budget von 4 Millionen gehabt, ist auch nicht allzu viel, dafür hat er eine Menge auf die Beine gestellt. $210 weltweit hat er eingespielt, laut IMDb.
Was?
Ja. Was?
Ja, das ist ja wieder so quasi kein Release. Also,
ja. Habe ich nichts weiter zugefunden, außer diese Zahl. Mhm. Punkte. IMDb 7,0. Metascore 66.
Oh, das ist ja gar nicht
so
gut.
Das geht auch besser. Und Letterboxd 3,5. Kommt auch nicht so mega gut an, so bei der Letterboxd-Community. Sind auch alle ja so durchschnittlich unterwegs.
Hast du mal gelesen, woran das liegt?
Nee, habe ich mir nicht durchgelesen.
Gar nicht mal einfach jetzt. Ich sag 8.
Eine 9 sogar.
Fuck, genau. Dafür klangst du wirklich nicht begeistert genug.
Doch, doch. Mhm. Also.
Doch, doch. Ich klang so.
Wie ich klang, kann ich dir natürlich nicht sagen, aber von mir eine 9.
Okay.
Hat mir gut gefallen. Mhm. Alright. So viel zu Soylent Green. Gruß an Finn.
Ja, den werde ich mir den auch noch angucken.
Mach das mal. Mhm. Und dann ab zum nächsten Klassiker.
Ist das ein Klassiker? Nur weil er aus dem Jahr 61 ist?
Weil die Diskussion hatten wir ja auch schon.
Ach so, okay. Jetzt, ja, weil ich habe von dem Film noch nie was gehört.
Nee, ich habe auch noch nichts von dem Film gehört.
Das ist auch eigentlich gemessen am Budget kein Wunder, weil der hat $65.000 gekostet. Blast of Silence. Explosion des Schweigens.
Ja. Das ist ja so ein bisschen, also Neils letzter Film Trust kam ja auch schon so aus der Indie- beziehungsweise Low-Budget-Ecke. Mhm. Eigentlich ist das ja auch so einer aus der Riege, nur halt 30 Jahre früher. Kann man schon darunter einordnen. Aber wir raten erstmal.
Ja. Ich sage 8. Sehe dich bei 8.
Ich sag bei dir 6,5.
6,5, ja?
Ja.
Okay.
6,5, sage ich entschlossen.
Gut.
In Unisono, drei Rollen hat der Typ übernommen, drei Departments in diesem Film.
Alan Barron.
Alan Barron war Regisseur, Alan Barron war der Drehbuchautor und er hat die Hauptrolle übernommen in dem Film.
Mhm. Ja, ähnlich wie bei Badlands, hier viel aus Budgetgründen einfach notgedrungen entstanden. Mhm. Und das finde ich schon auch lustig, dass die deswegen hier ein paar Leute beschäftigt haben, die einfach geblacklistet waren und deswegen irgendwie genommen haben, was kommt.
Ja.
Ja. Und jetzt auch so ein Ding, das wurde 2008 in der Criterion Collection veröffentlicht, der Film. Und er freut sich halt seitdem echt einer neuen Beliebtheit. Weil das wieder so ein Ding ist, was seinerzeit ziemlich an allen vorbeigegangen ist. Hat niemand groß mitbekommen. Und ich meine, ich finde es krass, ne? Weil der wurde, also ich habe recherchiert, Alan Barron wurde damals so als der Orson Welles seiner Zeit gehandelt. Mhm. Und hat aber halt nie irgendwie den Ruhm oder die Popularität erreicht, die er vielleicht verdient hätte.
Ja.
So, und der Film wurde halt auch nicht groß unterstützt von irgendwelchen Studios oder Verleihern und deswegen kleines Budget, kleiner Film, geht eine Stunde 17 und hat so ein bisschen Noir-Anstrich, zumindest mal durch halt so eine Off-Erzählung, die wir hier mitbekommen. Ja, auf jeden
Fall Noir-Anstrich, hast recht.
Findest du auch, ne?
Ja, ja. Sehe ich.
Da kam aber eben erst in der Post so eine Erzählung aus dem Off dazu, auch lustig, weil da haben sie sowohl den Autor, der geblacklistet war, eben Walter Salt, der hier unter einem Pseudonym namens Mel Davenport gelistet ist. Und das ist schon krass, ne? Also ich meine, musst du überlegen, der Typ hat zwei Oscars für Midnight Cowboy und Serpico. Mhm. Und dann auf die Blacklist und dann musste einfach unter einem anderen Namen für ein Ablo und ein Ei arbeiten. Das ist schon krass. Also, weil, was habe ich gelesen? 500? Ach nee, das war für den, der es dann eingesprochen hat. Lionel Sander, nämlich auch ein Schauspieler, ebenfalls geblacklistet. Der hat dann $500 für das Einsprechen der Erzählung bekommen. Ja. Das ist ja geil, ne? Weil dadurch, dass die geblacklistet waren, musstest du die nicht in den Credits nennen. Mhm. Hast wieder Geld gespart. Also so krass, wie das hier alles einfach auch, um eben Geld zu sparen, so entstanden ist. Ja. Und das geht schon damit los, dass sich der Produzent, wie war das? Alan Barron und sein Produzent / Kameramann hier, Merrill S. Brody, haben sich schon im Kindergarten kennengelernt. Hm.
Freunde aus Kindheitstagen.
Ja. Ja, und es dreht sich auch alles um Alan Barrons Figur namens Frank Bono.
Babyboy Frankie.
Ja, der erzählt uns nämlich aus dem Off, dass er ja harte Kindheit hinter sich hat, im Waisenhaus aufgewachsen ist, in Cleveland und so relativ schnell den Beruf des Auftragskillers angenommen hat und hat auch, spielt ihm ganz gut in die Karten, weil er sowieso am liebsten alleine ist. Und das ist für den Job natürlich recht praktisch. Jetzt hat er sein neuestes Ziel ist so ein zweitrangiger Gangsterboss in New York. Also reist er nach New York, um diesen Herrn auszukundschaften, sich seine Gewohnheiten anzugucken, zu gucken, wann er alleine ist, wo er da am besten zuschlagen könnte. Also so eine Vorbereitungsphase für seinen Job. Ja, jetzt muss er aber, weil er die Umstände sieht und erfährt, ich kann den nur in dem Moment, wo er da bei seiner Affäre ist, umbringen, muss ein Schalldämpfer her. Also braucht er eine Waffe mit einem Schalldämpfer. Dafür muss er so einen Waffenhändler aufsuchen. Das ist ein sehr mehrgewichtiger Herr mit einem Faible für Hausratten namens Frankie. Frankie ist unser Held. Alan Barron ist ja Frankie Bono.
Big Ralph.
Big Ralph heißt der Typ, genau. Ja, mit dem feilscht er dann so ein bisschen um den Preis für diese Waffe mit Schalldämpfer. Dann kommen die zu einer Einigung und dann geht er raus und lernt die Schwester eines alten Freundes kennen. Beziehungsweise er trifft die wieder, da hat er früher schon irgendwie was für die übrig gehabt und jetzt treffen die sich wieder. Die will ihn dann nämlich auch noch einladen und er kriegt das irgendwie nicht abgeschlagen und ja, die hatte mal einen besonderen Stellenwert in seinem Leben. Und jetzt geht's halt drum, ob sie oder die Tatsache, dass das in ihm emotional was auslöst, ob das unter Umständen diesen Job gefährdet. Und sowieso begleiten wir hier irgendwie das Daily Business von einem Auftragskiller. Ich finde ja die Perspektive, in der das erzählt wird, total geil. Weil das so ein bisschen wie so eine Anleitung ist. Also so. Das besungene Step-by-Step-Booklet to get your game on track, weil das wirklich genau beschreibt, ja, erst muss ich das machen, okay, da gibt's die und die Punkte, wo man einsehen kann, geht nicht, also muss ich mir was anderes überlegen, die und die Waffe muss sein, die und die Uhrzeit, und das ist schon geil.
Ja, du hast ja auch The Killer nicht gesehen, hier den letzten Fincher, und da habe ich definitiv hier auch Parallelen gesehen, weil...
Ach so, ja?
Weil du da auch so die Gedanken von ihm die ganze Zeit hörst. Also Michael Fassbender redet ja, glaube ich, kein einziges Wort in The Killer.
Ach stimmt, du meinst, ja, gibt's auch eine Off-Erzählung. Ja.
Und du hast nur sein Voice-Over praktisch immer auf seine Gedanken, wo er sich immer wieder sein Mantra vorbetet, so von wegen so, ja, vertrau dem nicht und bla und bleib bei deiner
ja.
Aufgabe und das hast du hier auch.
Ey, und das ist auch so geil, weil er immer dieses Danger-Signal oder Danger-Moment oder wie nennt er das?
Ja, irgendwie sowas in der Richtung, genau.
Er sagt, dieses Wort kommt öfter vor, weil es für ihn so ein Moment ist, wo er sagt, ah, okay, ich, so ein bisschen sein Spider-Sense. Er spürt ja. Gerade was, das war ein Moment, wo die Nummer gefährdet werden könnte.
Genau.
Das sind so seine Danger-Momente. Und sowas, ja, ich find's total cool.
Einer davon
cool,
war ja zum Beispiel, wo sein Schulkamerad ihm begegnet wurde. Ja, genau. So, ja, eigentlich darf er niemandem begegnen, so, und jetzt trifft er jemanden, den er halt kennt aus seiner.
Ja, weil es natürlich darum geht, irgendwie nicht gesehen zu werden und er wird aber gesehen und wiedererkannt und
genau.
Ja. Fand ich ganz cool, weil du halt wirklich wie so ein bisschen den beruflichen Alltag eines Auftragskillers siehst.
Ja. Mochte ich auch.
Und ich finde gerade gemessen am Budget ist das echt ein sehr charmantes Ding. Also ich finde, der macht eine Stimmung auf. Die dann zwar schon in dem Moment, wo da dieser Freund und Schwester dazukommen, verändert sich da ein bisschen was, finde ich.
Mhm. Zum Negativen, oder?
Ja. Aber in der Summe fand ich das trotzdem sehr cool.
Aber ist doch dann mit der leichten Wendung am Ende, die ich jetzt nicht verraten will, ist doch dann wieder ganz cool, was mit der Schwester da aufgebaut worden ist.
Ja.
Weißt du, weil es ja dann nochmal so moralisch...
Ist auch cool. Nur ich finde, da verlässt er eben so ein bisschen dieses strikte Ding, was er bis dahin die ganze Zeit gefallen hat. Aber sie soll ja auch eben dieses,
genau.
Dieses übliche Ding aufbrechen. Also funktioniert ja auch.
Richtig. Finde ich auch. Mochte ich. Auch der Waffenhändler mit den Ratten und so. Und ich mochte auch dieses grummelige Voice-Over von ihm, weil er halt so eine markante Stimme hat. Und dann, wenn er so sagt, and the conga drum beat in your head till you taste the hate on your tongue und so eine Sachen, weißt
ja,
du?
Ja, aber das ist ja nicht seine Stimme.
Nee, es ist nicht seine Stimme, ja. Aber wir hören die Stimme trotzdem aus seiner Perspektive.
Ja, ja, klar.
Ja. Ja. Ich stimme übrigens Lionel Stander, den wir aus Hart aber herzlich kennen. Auch nicht gerade ein Unbekannter.
Ja, aber eben blacklisted zu dem Zeitpunkt.
Ja, klar.
Das war ja das Ding.
Aber hat ja später noch Karriere gemacht, da, als Butler von den beiden.
Stimmt, ja. Hart aber herzlich. Mhm. Ja, ich meine, also Alan Barron, der hat ja 41 Credits allein als Regisseur. Irgendwie 17 Episoden Love Boat gemacht und so Charlie's Angels und solche Serien. Ne? Mhm. Das ist schon halt so witzig, weil dieser Film hat so einen anderen Style und so eine andere Tonalität.
Ist halt Gangster-Shit, ja.
Schon, ja.
Hat mir gefallen. Und ich finde, was der Film noch, womit der Film noch punktet, ich finde, der hat einen richtig geilen Score. Mhm. Den habe ich hier zum Beispiel richtig geliebt. Also alles, was so die Filmmusik ist, die setzt hier genau in den richtigen Momenten ein und ich fand's fett.
Ja, und vor allem hat der halt, der wird super dicht erzählt. Ne? Also ich finde, gerade so das erste Drittel ist, finde ich, wahnsinnig dicht, weil du halt ihm da folgst mit seinen Ausführungen und dass irgendwie auch spannend aufgezogen wird, wie er sich so diesem Ziel nähert. Mhm. Und dann, ja, wird das ein bisschen aufgebrochen in dem Moment, wo sie dazukommt.
Bei mir war es umgekehrt, komischerweise. Ich fand in der ersten halben Stunde fand ich ein bisschen ereignislos und ein bisschen, da fand ich so verlässlich, also atmosphärisch, aber verlässlich zu sehr auf diese Atmosphäre. Und ansonsten habe ich mich immer gefragt, okay, was passiert hier genau? Also was ist jetzt hier die Story und was die Handlung? Mhm. Lustigerweise das Gleiche, was ich mir bei The Fincher auch gefragt habe, bei The Killer. Aber dann merkst du, okay, eigentlich ist es eine Charakterstudie und dann geht aber so ein bisschen dieses Schneeball-Ding los, weißt du, dass so ein paar Sachen dazukommen und der Schneeball wird immer größer und er kann nicht mehr immer nach seinem Mantra leben, weil bestimmte Sachen halt passieren, die er nicht voraussehen konnte. Unter anderem das Mädel. Und dann wurde es für mich interessant, weil das dann so komplexer geworden ist und dann hat mich der Film auch mehr reingezogen. Und im Laufe des Films fand ich den immer besser und besser.
Oh, okay.
Bei mir war es andersrum.
Na, ich fand das ja dann nicht schlecht, nur ich finde, es gibt halt einen klaren Wechsel in der Tonalität.
Ja, den gab's. Aber das war für mich dann noch so ein zusätzliches Gewürz.
Ja, ich fand das auch nicht schlecht. Mhm. Auch geil gemacht, Alter, mit diesem Sturm am Ende. Also gut, für den konnten sie nichts, ne? Aber das trägt natürlich geil voll dazu
gut.
bei.
Ja, voll gut. Und wir wollen natürlich nicht viel verraten, wie der Film ausgeht, aber im Jahr 61, für jeder, der sich auskennt und schon mal Gangsterfilme aus der Zeit gesehen hat, die wissen, ist selten ein Happy End.
So. Ja, aber also gerade mit der Lauflänge, ne, geht eine Stunde 17 Minuten.
Ja.
Das hat man schnell geguckt und ich finde, das lohnt sich sehr.
Voll gut, ja. Mochte den auch. Danke, Nils.
Mhm. Vielen Dank.
Gutes Ding, ja. Cool, klingt ja so, als hätte ich dich zu tief eingeordnet. Ich dachte, du findest den vielleicht langweilig.
Nee, ja, du hast mich zu tief eingeordnet. Oh. Das auf jeden Fall. Ja.
Na gut, nennen wir die anderen Punkte. IMDb 7,4. Mhm. Wir sind bei Metascore von 75 und Letterboxd 3,8.
Ja, und Guess ist wo?
8. Du Fuchs.
Ich Fuchs. Ich bin sogar bei 8,5.
8,5? Ach yes, du Scheiße. Sir. Da haben wir es wieder. Der letzte Film hat es verkackt.
Ja, das war ein bisschen daneben.
Das war ziemlich daneben, ja.
Mhm. Okay.
Hätte ich nicht gedacht, dass du da so hoch bist, muss ich zugeben.
Ich fand den sehr unterhaltsam.
Sehr unterhaltsam, ja. Na, für 8,5 klingst du jetzt auch ein bisschen uneuphorisch.
Was?
Ich fand den sehr unterhaltsam.
Ich habe doch jetzt tausendfach erklärt, was ich daran geil fand. Aber ohne Scheiß, also Blast of Silence, ich habe das noch nie davor gehört. Ich wusste nicht, dass der Film existiert.
Ich auch nicht.
Und gerade bei sowas bin ich halt echt froh, wenn dann Leute ankommen und uns diesen Film empfehlen. Ey,
ja,
voll cool.
Eben auch wieder so ein Beispiel, so warum der nicht auf irgendwelchen Listen drauf ist. Weißt du, normalerweise hätte ich den indirekt auf meiner Watchlist schon haben müssen, weißt du, weil der bei Del Toros Lieblingsfilm ist oder halt irgendwie auf der Schneiderliste oder
ja,
weißt
vor
du?
Allem das Traurige ist doch, wenn jetzt hier Regie Scorsese draufstehen würde, dann würden den alle so krass als Frühwerk feiern und.
Gut möglich, ja.
Aber wenn du halt danach primär Loveboat machst oder so vergleichbare Dinge, dann wird's schwierig mit der Liste. Also ich meine, machen wir uns nichts vor. Es ist halt, der wird halt als Regisseur wird's anders wahrgenommen.
Musst halt erst finden, den Film.
Das ist es, genauso, ja. Also. Aber der, ich finde, der steht vielen, die da so als krasse Frühwerke gefeiert werden, irgendwie nichts nach.
Das stimmt.
Naja.
Sehr schön, ja. Explosion des Schweigens, Blast of Silence, Grüße an Nils. Cooles Ding. So, wie ist unser Punkteraten ausgegangen?
Na, du hast jetzt zwei miese gehabt, ne, weil du hast ja mich auf 6,5 getippt, ich bin bei 8,5 gelandet und addiert mit den anderen bist du bei 3,5 miesen. Mhm. Und ich habe einen. Von vorhin.
Wer 1-0 führt, der stets verliert.
Das, weil das so gut funktioniert hat in letzter Zeit mit solchen paar solchen Phrasen hier.
Hast du es schon mal gehört, ja?
Ja, aber schön.
I love that you try new things.
Gut, ich habe ja noch 10 Episoden.
Ja.
War ja erst eine davon. Mal gucken.
Ach, Gast.
You must have me confused with a normal person.
Das wird's gewesen sein, ja. Ja. Vielleicht können wir mal ankündigen, dass wir auch in der nächsten Episode wieder einen Auftragsfilm haben werden. Und dieser hört auf den Namen Die Hard with a Vengeance.
Mhm.
Und ist der dritte Hard, der stirbt langsam, der dritte Teil.
Der dritte Hard.
Der dritte Hard, ja. So, wie habe ich neulich gesagt? Doug James.
Alter, wie geil, dass du es auch gehört hast. Ey. Ja, klar, ich habe es so ja. gefeiert beim also, Nachhören.
Was,
ein, so wie
was
geil.
Das für ein Mashup, Alter.
Remix.
Ja, ja, nee. Und da reden wir über den dritten Teil, der stirbt langsam. Reihe.
Yes, ich freue mich drauf.
Das wird cool.
Der stammt von Erik, wa?
Der stammt von ja. Erik, ja genau. Den haken wir nächste Episode ab. Haben wir wieder einen Film, den die Massen bestimmt kennen.
So you're an action junkie, huh?
Ja, total.
Hast Erik. Du das H gehört?
Ha?
So you're an action junkie, huh?
Ah,
und das hat er das einfach an jedes, an jeden Satz hat er das rangepackt.
Ja, jetzt, wo du es sagst, höre ich es raus.
Ja, siehst du. Alright. So, 3,5 zu 1, Punkt für mich. Das haben wir schon abgehakt. Jetzt können wir uns noch bei allen Supportern bedanken. Vielen Dank, dass ihr uns immer so grandiose Filme hier auftragt.
Das machen wir. Wenn ihr dazugehören wollt.
Einzelne Leute ausgeschlossen.
Ja. Und wenn ihr dazugehören wollt, dann bei Patreon und Steady mal reinschauen über den Linktree.
Unbedingt.
Da kriegt ihr Tabelleneinsicht, dürft Lose reinschmeißen, habt Auftragsfilm macht oder kriegt Zusatzepisoden. Je nachdem, für welches Paket ihr euch entscheidet. Und die kleineren Pakete sind natürlich immer inkludiert in den größeren Paketen.
Ja.
Also, und ran an die Buletten.
Also das Schöne ist ja, dass die größeren Pakete auch irgendwie beliebter sind, aber das hat wahrscheinlich viel damit zu tun, dass das halt auch interaktiver wird. Ne? Also je mehr man ausgibt, desto mehr kann man hier mitbestimmen.
Dass wir so geil sind, dachte ich, hat eher was damit zu tun, dass die Leute uns dann mehr Euros rüberschmeißen.
Ach so, meinst du?
Unabhängig davon, was
ja, ich glaube, es ist schon der Anreiz, eben hier so ein bisschen mitgestalten zu können.
Ja. Aber gut, macht man ja schon ab dem Lospaket theoretisch.
Ja.
Gestaltet halt man ja quasi
weniger. Das Programm
auch mit. Ja, ja, gut, ja klar, weniger Geld, weniger Gestaltung, Freunde.
Siehste, ja, eben. Korreliert doch ganz gut, ne, aber ich finde das schön.
Sein durchdachtes System von uns.
Total.
Ja, total.
Haben wir uns richtig was bei überlegt.
Ja, du hast schon recht. Tabelleneinsicht ist eigentlich das Einzige, was passiv, aber sehr hilfreich ist trotzdem. Ja, also.
Ja, ja, stimmt. Müssen wir eigentlich auch was für bezahlen, müssen wir aber natürlich zum Glück nicht, aber weil wir sind wahrscheinlich am meisten drauf angewiesen.
Ach so, ja, das wäre noch schöner, wenn wir für unsere eigene Tabelle eigentlich bezahlen müssten. Dann wären wir richtig am Arsch. Oder wir würden einen Film zum vierten Mal rezensieren.
Ja, eben.
Ach, komm, nee, ich spare mir jetzt mal die 3 Euro.
Nee, aber so gesehen müssten wir da naja, auch irgendwann ein Gehalt auszahlen für das Pflegen der Liste und so.
Ja, das machen wir dann irgendwann mal.
Ach so, ja?
Ja, da teilen wir das dann auch.
Krieg ich dann fürs Abmischen auch Geld?
Kriegst du dann auch Geld, ja. Oh, haben wir so unsere Departments, wo wir dann.
Geil. Bin mal gespannt, wie wir das abrechnen. Ja, das geht natürlich nicht.
Nein, das geht natürlich nicht. Das wollen wir hier gar nicht propagieren. Wir
werden hier Rechnungen geschrieben.
Ja, natürlich werden hier Rechnungen geschrieben. Wir sind doch keine Mafia.
Nee. Auch wenn wir oft über irgendwie Filme aus der Ecke sprechen.
Das stimmt. Ja. Also wir freuen uns auch auf die nächsten Episoden und ja, dann haben wir noch natürlich ein paar interessante Gäste natürlich diesen Monat April auch wieder am Start.
Ja.
Da könnt ihr euch auf was freuen.
Mhm.
Kommt ein paar gute alte Bekannte wieder zu Besuch.
Vielleicht.
Eventuell auch neue Bekannte. Mal schauen.
Ja.
Lasst euch überraschen.
Mach das.
Hast du noch was?
Nö.
Na dann. Paris, Athen. Auf Wiedersehen.
Wird ja immer besser.
Sag jetzt auch nochmal Tschüss.
Tschüss.
Bewegtbild-Banausen.